Pressekonferenz, zu dieser besonderen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, den ich sehr herzlich begrüßen möchte, ebenso wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Schön, dass Sie unsere Gäste sind. Und ich möchte es nicht verpassen, auch alle im Livestream willkommen zu heißen, denn heute wird diese Pressekonferenz sehr rege übertragen. Und ehe wir zu Ihren Fragen kommen, die heute ja im Zentrum stehen, um die es heute vor allem geht, hat der Bundeskanzler eingangs das Wort und ich übergebe an Sie, Herr Scholz.
Schönen Dank für die Einladung. Ich will nicht viele Worte am Anfang machen. Wir waren noch mal fleißig heute bei der Kabinettssitzung, haben sehr viele Gesetze beschlossen, die dazu beitragen sollen, dass in Deutschland alles schneller geht und wir mehr Tempo haben, etwa wenn es um unser Mobilfunknetz geht, etwa wenn es um die Frage geht, wie kommen wir voran mit dem Wasserstoffimporten und den Strukturen, die dazu notwendig sind. Wir haben auch steuerrechtlich was getan, Steuererleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Wir haben dafür gesorgt, dass es klappt mit der Forschungsförderung von Unternehmen und den Abschreibungsbedingungen für die im Rahmen der von uns auf den Weg gebrachten Wachstumsinitiative. Und Familien kriegen auch mehr Geld mit einem höheren Kindergeld, mit den Möglichkeiten, die sich über die Freibeträge ergeben. Insofern also ganz produktiv, ein guter Start in die Sommerpause. Und mehr Vorbemerkungen will ich nicht machen. Ich freue mich auf Ihre Fragen.
Darauf freuen sich die Kolleginnen und Kollegen mit Sicherheit auch. Vielen Dank. Lassen Sie mich eingangs noch kurz sagen, wir haben heute 1,5 Stunden, also ausreichend Zeit. Trotzdem kann ich nicht garantieren, dass tatsächlich alle dann kommen. Umso mehr, umso wichtiger ist unsere altbewährte Regel. Jeder hat eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage. Und darum würde ich auch bitten, sich daran zu halten. Und ich beginne bei Herrn Denkler. Das ist noch nicht hier.
Herr Scholz, viele in der SPD und viele Menschen fragen sich gerade, ob Sie der richtige Kandidat für die Wahl hier für die Bundestagswahl 2025 sind. Wollen Sie möglicherweise dem Vorbild von Herrn Biden folgen oder wollen Sie genauso sicher sozusagen in die Wahl gehen, wie Herr Biden vor einigen Wochen noch deutlich gemacht hat?
Danke für die überaus nette und freundliche Frage.
Immer
es
gerne.
Ist so, dass immer wieder gerne, nicht? Ja, genau. Und nein, die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden.
Dann bin ich bei Frau Romanetsch. Ich sehe die Mikrofone nicht immer, deswegen, ja.
Ja, guten Tag. Herr Bundeskanzler, inwiefern bereiten Sie sich darauf vor, den Haushalt nochmal an die Erwartungen der US-Administration anzupassen, der neuen? Die Verteidigung fällt ja schon jetzt unter die Erwartungen Ihres eigenen Ministers. Und nochmal eine zweite Frage Ihnen. Eigene Sache. Die russische Duma hat ja das verschärfte Gesetz jetzt in erster Lesung dem Gesetz zugestimmt. Wann rechnen Sie eigentlich damit, dass auch die Folgen, wenn das Gesetz in Kraft tritt, für deutsche Medien weiter erfolgen? Und was empfehlen Sie denn?
Der Wahlkampf in den USA wird sicherlich sehr spannend, jetzt mit einer etwas neuen Aufstellung und einer neuen Konstellation. Ich will ausdrücklich sagen, dass es für uns wahrscheinlich hier in Deutschland allesamt eine Beforderung wäre, den Wahlausgang vorherzusagen. Ich halte für sehr gut möglich, dass Kamala Harris die Wahl gewinnt. Aber es entscheiden die amerikanischen Wählerinnen und Wähler. Und wie in den letzten Jahrzehnten, in denen wir an einer guten transatlantischen Zusammenarbeit uns in Deutschland darum bemüht haben, wird es auch in den nächsten Jahrzehnten so sein. Und es wird auch eine solche geben. Da bin ich fest überzeugt. Ansonsten ist Deutschland das führende Land, wenn es um Sicherheit und Verteidigung in Europa geht. Wir wenden jetzt regelmäßig und dauerhaft 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung im Land der NATO-Kriterien auf. Der Bundeswehrhaushalt ist gestiegen. 2017, bevor ich Bundesminister der Finanzen wurde, war er bei 37 Milliarden Euro. Wenn man heute die Mittel, die wir aus dem Bundeshaushalt direkt und dann über das Sondervermögen zusammen einsetzen betrachtet, kommen wir auf 76 Milliarden Euro, also eine Verdopplung, was doch eine beachtliche Leistung in sehr kurzer Zeit ist. Schon für 2028 planen wir mit 80 Milliarden, sodass die Bundeswehr sich dauerhaft darauf verlassen kann, auch bei ihren jetzigen Bestellungen, dass sie so gut ausgestattet sein wird.
Und Medien? Nachfragen?
Ja, die Frage zu dem russischen Duma-Gesetz, zu dieser Verschärfung des Gesetzes zu ausländischen Organisationen. Können Sie da noch sagen, wann rechnen Sie mit den Folgen und welchen Folgen für die Medien aus Deutschland?
Es macht gar keinen großen Sinn, viel zu spekulieren über die verschiedenen diktatorischen Maßnahmen der russischen Regierung. Das wird nicht die letzte sein und es wird auch noch welche geben. Wir stehen immer ein für freie Medien, freie Presse und setzen uns auch dafür ein, mit den Möglichkeiten, die wir außerhalb Deutschlands manchmal nur sehr begrenzt haben.
Dann bin ich bei Herrn Rinke. Ich sehe das von hier sehr schlecht. Ist es an? Nee. Noch immer nicht?
Sie haben eben die Reform, die im Kabinett beschlossen wurden, erwähnt. Da würde mich interessieren, haben Sie mit den Ländern gesprochen, ob die den Teil, den die mitfinanzieren müssen, auch wirklich übernehmen? Wir haben beim Wachstumschancengesetz gesehen, dass das nicht der Fall war. Also wird das Paket danach im Bundesrat wieder abgespeckt? Und erwarten Sie wirklich, dass diese Reform jetzt einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen werden? Sie hatten ja einen Aufschwung schon mehrmals angekündigt, der dann aber nicht eintrat. Danke.
Wir haben eine sehr umfassende Wachstumsinitiative sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr gemeinschaftlich in der Bundesregierung vorbereitet. Das war für mich sehr wichtig, dass es genau so gelingt. 49 Maßnahmen einzelnen und darunter sind auch steuerliche Maßnahmen, die in unserem Gesamtstaat immer von Bund und Ländern gemeinsam beschlossen werden müssen. Ich habe alle öffentlichen Äußerungen der Vertreter der Länder so verstanden, dass sie sich auch für mehr Wachstum einsetzen. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, diese Dinge auch im Gesetzgebungsverfahren am Ende zu beschließen. Sie sind notwendig und wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch sehr umfassend von Seiten der deutschen Wirtschaft und auch von den Gewerkschaften sich positiv auf diese Wachstumsinitiative bezogen worden. Das gibt ja nochmal zusätzliche Unterstützung.
Dann wechsle ich eine Reihe weiter nach vorne zu Frau Münstermann und im Anschluss ist Herr Bollmann dran.
Herr Bundeskanzler, Sie haben die Geschlossenheit der SPD eben erwähnt. Ausgerechnet Ihr Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich ja kritisch geäußert gegenüber der geplanten Stationierung von Langstreckenraketen in Deutschland, die Sie ausverhandelt haben. Und er hat das mit einer möglichen Gefahr einer Eskalation mit Russland begründet. Viele Menschen sehen das ähnlich. Was entgegnen Sie ihm?
Zunächst mal ist es so, dass Rolf Mützenich und ich sehr gemeinschaftlich handeln, auch in der Frage, was für die Sicherheit Deutschlands wichtig ist. Und natürlich kann man solche Entscheidungen, wie wir sie ja lange in Deutschland vorbereitet und jetzt auch getroffen haben, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Es bleiben aber die gleichen Entscheidungen. Und trotzdem ist es richtig, dass man aus allen Richtungen einmal draufschaut, die dazu gehören. Ich will für mich sagen, es war richtig, dass wir im Rahmen unserer nationalen Sicherheitsstrategie gesagt haben, wir brauchen neben der besseren Ausstattung der Bundeswehr mit der Neuanschaffung von sehr umfassenden Möglichkeiten zur Luftverteidigung, die wir, nachdem sie jahrzehntelang abgeschafft und abgebaut worden sind, jetzt wieder massiv aufbauen mit der European Sky Shield Initiative, mit den Arrow-3-Systemen, mit den Patriots, mit den IRIS-T aus Deutschland und dem Sky Ranger als unteres System, brauchen wir auch Abschreckungsmöglichkeiten über das, was wir an Marschflugkörpern zum Beispiel heute schon haben. Und zwar auch mit konventionellen, langreichenden Wirkmitteln. Das haben wir in der nationalen Sicherheitsstrategie festgelegt. Ich habe das im Übrigen auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz sehr ausführlich dargelegt und zur Debatte gestellt. Und da rein passt die Entscheidung, die wir hier getroffen haben. Sie dient dazu, dass Abschreckung wirkt. Und sie dient dazu, dass wir, die NATO-Staaten, Deutschland nicht angegriffen werden. Sie dient dazu, dass kein Krieg stattfindet. Wir alle, ich glaube, das kann ich für die NATO insgesamt sagen, für Deutschland, auch für alle in der SPD, bedauern sehr, dass Russland sich so intensiv, so massiv über all die Rüstungskontrollvereinbarungen der letzten Jahrzehnte hinweggesetzt hat und aus der Politik der Rüstungskontrolle ausgestiegen ist. Und natürlich wünschen wir uns, dass wir mal wieder in einer Welt leben, in der Rüstungskontrolle eine große Bedeutung hat. Aber jetzt geht es darum, dass wir unsere Sicherheit auch durch die notwendige Abschreckung gewährleisten, damit es eben nicht zu einem Krieg kommt.
Würden Sie sich erneut im nächsten Wahlkampf mit dem Begriff Frieden dann plakatieren lassen oder ist das nicht ein Widerspruch, der sich nicht mehr auflösen lässt?
Nein, ich würde mich gerne wieder damit plakatieren lassen, weil ich ja nicht der Polemik rechter und linker Populisten und einiger Scharfmacher folge, wonach man wonach man nur dann für Frieden ist, wenn man der Ukraine die bedingungslose Kapitulation empfiehlt. Ich weiß nicht, ob das Ihr Vorschlag ist. Meiner ist es jedenfalls nicht. Sondern wir müssen die Ukraine sehr umfassend unterstützen. Das machen wir als diejenigen, die der Ukraine am meisten in Europa auch mit Waffen helfen und geholfen haben. Und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass Prozesse unterstützt werden, die einen Friedensprozess möglich machen, wie das zum Beispiel mit den vielen Treffen der außen- und sicherheitspolitischen Berater der Fall war, wie das zum Beispiel auch der Fall war, als wir jetzt in der Schweiz die größere Friedenskonferenz hatten und wie es auch sein wird, wenn wir jetzt dem Vorschlag auch von Präsident Zelensky folgend dafür werben, dass eine Anschlusskonferenz stattfindet, in der dann auch Russland teilnimmt und in der diese Fragen diskutiert werden. Nicht sicher, dass es kommt, aber jede Mühe wert. Wir bemühen uns in jedem Fall. Und ansonsten, das will ich bei der Gelegenheit sagen, sind unsere Entscheidungen ja auch sehr klar. Wir unterstützen die Ukraine so umfassend, wie das jetzt erforderlich und auch notwendig ist. Und gleichzeitig sind alle unsere Entscheidungen so abgewogen und so getroffen, dass es nicht zu einer Eskalation kommt des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Deshalb also zum Beispiel die klare Aussage, welche Waffen wir liefern und welche wir nicht liefern. Deshalb die klare Aussage, dass wir gesagt haben, weitreichend in das Hinterland kann mit den von uns gelieferten Waffen nicht gewirkt werden. Es war notwendig, im Umfeld von Charkiw etwas zu entscheiden, damit nicht die Grenze missbraucht werden kann als Schutzschild für massive Angriffe gegen diese Großstadt. Und natürlich gehört auch dazu, dass wir sehr klar gesagt haben, wir werden nicht mit unseren Soldaten und Flugzeugen, Raketen oder Flugzeuge Russlands abschießen. Und wir werden auch nicht Soldaten dorthin schicken. Also eine insgesamt sehr abgewogene, sehr präzise Position in einer Lage, in der ein ganz bedrohlicher Krieg in unserer unmittelbarsten Nachbarschaft stattfindet.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Bollmann und im Anschluss ist Frau Jeckel dran.
Herr Scholz, es gab ja zuletzt einige Rückzugsankündigungen von ostdeutschen Politikern, Bundestagsabgeordnete, die sagen, sie treten nicht mehr an. Der Landrat von Mittelsachsen, der gestern seinen Rücktritt erklärt hat, alle mit der gleichen oder einer ähnlichen Begründung. Sie wollen sich diesen Hass und diese Hetze nicht mehr antun und sie sehen nicht, wie ihre Regionen, also Sachsen auch insbesondere, zukunftsfähig werden sollen angesichts des massiven Widerstands gegen Themen wie Energiewende, Fachkräfte, Zuwanderung etc. Wie stark besorgt Sie das und haben Sie irgendeine Fantasie, was man tun kann, wenn es in den Regionen selbst auch immer weniger Leute gibt, die sich da engagieren wollen?
Ich bin sehr dankbar für die Frage. Wir müssen alles dafür tun, dass die Spaltungsunternehmer, die Polarisierungsunternehmer nicht den Ton in unserer Gesellschaft angeben. Die gibt es auch, die sind auch durch politische Parteien vertreten, wie zum Beispiel die AfD und die BSW. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alles dafür tun, dass unsere Gesellschaft zusammenhält und darauf setzen, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft gewinnen können. Das halte ich auch im Übrigen für das entscheidende Instrument. Wir werden nur dann zusammenbleiben, wenn man gemeinsam sich vorstellen kann, dass wir eine gute Zukunft erreichen können. Deshalb ist es so wichtig, dass wir vom Sprücheklopfen weggekommen sind, das die letzten Jahrzehnte so sehr geprägt hat und mit, ich habe gerade eine Liste gesehen, über 50 Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung, von denen bis auf 8 alle jetzt auf dem Weg sind oder schon Gesetz geworden sind, dazu beitragen, dass alles gelingt, was wir an technologischer Modernisierung unserer Volkswirtschaft brauchen. Dazu zählt auch übrigens die Wachstumsinitiative, alles das, was wir machen zur Mobilisierung unseres Arbeitsmarktes. Und dazu zählt, dass wir ganz konkret sicherstellen, dass jeder in dieser kommenden Welt einen guten Platz und ein gutes Auskommen hat. Auch diejenigen, die zum Beispiel nicht studiert haben. Also das ist die Antwort. Modernisierung, technischer Fortschritt, Wachstum und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dafür muss man werben und muss es beharrlich tun und mit ganz konkreten Argumenten, nicht mit Sprücheklopferei.
Eine Nachfrage vielleicht noch. Wer soll denn da werben vor Ort, wenn die Leute, die es könnten, sagen, ihnen reicht's?
Ich bin überzeugt, dass es in den demokratischen Parteien genügend gibt, die sich dieser Aufgabe stellen. Und das tue ich im Wissen darum, dass Ihre Frage ja so berechtigt ist, dass viele Schwierigkeiten sehen, wenn sie sich vor Ort aggressiven Bedrohungen, ob durch Worte oder manchmal darüber hinaus, ausgesetzt sehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Ton unserer gesellschaftlichen Debatte nicht von den Spaltern bestimmen lassen, sondern von denen, die über alle Parteigrenzen und über auch die Parteien hinweg auf Zusammenhalt und Zusammenarbeit setzen.
Dann ist Frau Jeckel dran und im Anschluss Herr Bröker.
Herr Scholz, vor einigen Monaten sagten Sie, es dürfe keinen Zweifel daran geben, dass Israel sich an das internationale Recht hält. Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, da haben Sie sich vielleicht in Ihrer Einschätzung geirrt? Und falls ja, welche Schlüsse ziehen Sie daraus in Bezug auf Ihre Israel-Politik und die genaue Auslegung der Staatsräson?
Für uns ist ganz klar, dass nach dem brutalen, menschenverachtenden Angriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger im Oktober letzten Jahres Israel das Recht hat, sich gegen die Hamas zur Wehr zu setzen und sie auch zu bekämpfen, sehr real. Gleichzeitig haben wir immer sehr genau unsere Prinzipien betont, zum Beispiel, dass humanitäre Hilfe in sehr großem Umfang nach Gaza gelangen muss, und haben uns dafür eingesetzt, dass sie stetig ausgeweitet wird. Und unverändert tun wir das, weil wir immer noch nicht überzeugt sind, dass es genug ist. Deshalb haben wir sehr klar gesagt, die Kriegsführung muss den Kriterien des internationalen Völkerrechts entsprechen. Und dem folgen wir auch unverändert. Deshalb haben wir sehr präzise gesagt, dass wir nicht einverstanden sind mit Siedlergewalt im Westjordanland zum Beispiel, und haben die auch gemeinsam mit vielen europäischen Freunden und auch den USA zum Beispiel angeprangert, aber auch gegen konkrete Personen Sanktionen verhängt, als Europäische Union zum Beispiel. Und deshalb haben wir aber auch immer gesagt, es braucht auch eine Perspektive für ein friedliches Miteinander von Israel und einem palästinensischen Staat als Perspektive der Zwei-Staaten-Lösung. Und genau dieser Linie folgen wir unverändert, und da hat auch das jüngste Gutachten, auf das Sie anspielen, nichts an unserer Einschätzung geändert. Denn wir sind ja der Überzeugung, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung geben muss und dass man daran arbeiten muss, dass sie eine realistische Perspektive ist.
Sie sprechen das jetzt an, dass Sie immer wieder mit der israelischen Regierung in Gesprächen sind. Das machen Sie seit Monaten. Und dann bleibt trotzdem die Frage über Gespräche hinaus, über Lippenbekenntnisse hinaus. Wie handelt Deutschland tatsächlich, um auf Israel einzuwirken, sowohl eine Zwei-Staaten-Lösung zu bewirken, aber auf der anderen Seite eben auch Israel dazu zu bewegen, dass sie eben sich tatsächlich an internationales Recht im Gazastreifen halten?
Wir handeln, unter anderem indem wir sprechen und unsere Positionen sehr klar und deutlich formulieren. Und das ist ja ganz wichtig, öffentlich genauso wie hinter verschlossenen Türen. Das, was ich hier sage, sage ich auch öffentlich in Israel, habe ich auch gemacht und dort sehr klar formuliert. Und dieser Politik werden wir auch weiter folgen. Und entlang dieser Maßgaben, die ich eben beschrieben habe, werden wir auch in Zukunft unsere Politik ausrichten.
Dann ist Herr Bröker dann und im Anschluss Herr Fitzhuhn.
Herr Bundeskanzler, die Bürgergeld, hier bin ich, guten Tag, hallo, herzlich willkommen. Herr Bundeskanzler, die Ausgaben für das Bürgergeld sollen nach verschiedenen Prognosen am Ende des Jahres könnten bei rund 50 Milliarden Euro liegen. Das wären 10% des gesamten Etats, die für Bürgergeld ausgegeben werden. Trotz 2 Millionen offener Stellen, die es gibt, auch wenn es einen Erwerbstätigenrekord gibt, gibt es 2 Millionen offene Stellen. Haben Sie nicht die Sorge, dass am Ende Ihrer Amtszeit aus einem aktivierenden Sozialstaat ein alimentierender geworden ist?
Nein, weil wir aktiv das Gegenteil bewirken. In der Tat, Sie haben es eben schon gesagt, wir haben die höchste Zahl von Erwerbstätigen in der Geschichte Deutschlands. Das ist ein sehr beeindruckender Wert. Und die größte Herausforderung für die Zukunft, vor der wir stehen, wird das sein, was mit diesem schönen Bestseller zur Arbeiterlosigkeit bestimmt worden ist. Während wir um die Jahrtausendwende noch 5 Millionen Arbeitslose hatten, während wir uns Sorgen gemacht hatten in den 90er Jahren über große Arbeitslosigkeit, ist es heute und jetzt so, dass wir wissen, die nächsten 2, 3 Jahrzehnte werden von einem Mangel an Arbeitskräften und Fachkräften bestimmt sein. Es wird also ganz zentral sein, dass über alles das, was wir tun, wir dazu beitragen, dass die Erwerbstätigkeit in Deutschland sehr, sehr hoch bleibt. Das ist wichtig für die Staatsfinanzen, das ist wichtig für das Wachstum, das ist für die ökonomische und technologische Zukunftsfähigkeit Deutschlands wichtig und natürlich auch im Hinblick auf den Zusammenhalt. Was machen wir dazu? Das erste ist, wir haben auch mit der Wachstumsinitiative verbunden sehr konkrete Schritte auf den Weg gebracht, die an den Themen sehr konkret arbeiten, um die es geht, wenn wir das Beschäftigungspotenzial in Deutschland maximal ausnutzen wollen. Dazu zählt also erstens, dass wir gesagt haben, wir wollen sicherstellen, dass diejenigen, die fleißig sind und deshalb mehr Arbeitszuschläge bekommen, das vergünstigt erhalten. Zweitens haben wir gesagt, angesichts der unglaublich hohen Teilzeitquote in Deutschland, dass wir Anreize unterstützen wollen, Teilzeitarbeit zu verändern und mehr Stunden zu arbeiten, wenn Arbeitgeber Prämien zahlen an ihre Beschäftigten dafür, dass sie den Vertrag ändern, dann wollen wir das steuerlich und sozialversicherungsrechtlich begünstigen. Wir haben gleichzeitig uns ganz genau angeschaut, welche Hürden existieren gegen das, um die verhindern, dass Frauen und Männer, die das gerne wollen, über das gesetzliche Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeiten können. Deshalb werden wir das mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen begleiten, die für Arbeitgeber das einfacher macht, Leute länger zu beschäftigen oder auch Rentner und Rentner neu einzustellen. Deshalb werden wir das machen, indem wir das für die Beschäftigten, die oberhalb des Renteneintrittsalters sind, attraktiver machen. Zum Beispiel haben wir uns auch überlegt, wie kann man das für Witwen attraktiver machen zu arbeiten. Dann wissen wir, dass das alles nur gelingt, wenn wir auch Arbeitskräfte nicht nur aus der Europäischen Union im Rahmen der Freizügigkeit in Deutschland in den Arbeitsmarkt bekommen, wie in den letzten Jahren, wo uns das gerettet hat, sondern wenn das auch weiter hinaus, darüber hinaus der Fall ist. Deshalb haben wir unsere Arbeitskräftezuwanderungsstrategie entwickelt, die dazu beitragen kann, dass Deutschland vielleicht eines der Länder sein wird in Europa, in denen die prognostizierte Gefahr, dass der Wohlstand gefährdet ist durch den Rückgang der Erwerbstätigen, dann vermieden werden kann. Die Gesetze sind da. Wir arbeiten jetzt an einer möglichst umfassenden, einfachen, unbürokratischen Umsetzung und haben auch im Wachstumspaket nochmal vorgesehen, dass wir deshalb zum Beispiel auch über Leiharbeitsfirmen, wenn das tariflich gebundene Strukturen sind, die Möglichkeit der Anwerbung solcher Arbeitskräfte erleichtern, damit das unserem Arbeitsmarkt nützt. Und dann gehört natürlich immer auch durch aktive Arbeitsmarktpolitik dazu, dass man diejenigen, die arbeitssuchend sind, arbeitslos sind und Bürgergeld beziehen, aktiviert. Deshalb haben wir sehr viele konkrete Maßnahmen in unserer Wachstumsinitiative vorgesehen, die ermuntern, eine Beschäftigung aufzunehmen. Um es etwas freundlich zu sagen, kann man auch anders formulieren. Letztendlich sind zum Beispiel auch Sanktionen verschärft worden oder werden verschärft, werden Meldepflichten verschärft, was ich alles für richtig halte, dass jeder auch ständig in Berührung bleibt mit seinem Jobcenter und man nachfragen kann, was ist denn nun, wo ist der neue Arbeitsplatz, was hast du angenommen, das halte ich für richtig. Und wir haben gleichzeitig auch ganz konkret noch einmal weitere Schritte vor zur Verschärfung der Kontrolle von Schwarzarbeit, denn das kann man ja auch nicht hinnehmen, dass jemand sowohl öffentliche Leistung bezieht als auch ein Einkommen hat, dagegen muss vorgegangen werden. Erster großer Schritt war die in der letzten Legislaturperiode von mir durchgesetzte Neuaufstellung des Zolls mit sehr harten Sanktionen, die damit verbunden sind und mehr Handlungsmöglichkeiten. Der nächste Schritt wird das sein, was wir jetzt vorhaben, wo wir das noch mal präziser fassen, sodass wir möglichst an alle rankommen, die sowas machen. Also ein sehr umfassendes Programm, um sicherzustellen, dass Deutschland eine gute Zukunft hat, weil wir die hohe Zahl von Beschäftigten, die wir brauchen für unseren Wohlstand, aufrechterhalten können. Wahrscheinlich dann im Gegensatz zu fast allen unseren Nachbarländern.
Dann Herr Fitzhuhn. Das Mikro sehe ich jetzt wieder von hier nicht. Es ist weiß.
Ja, passt. Ja. Herr Bundeskanzler, das Oberverwaltungsgericht in Münster hat einem Syrer den Flüchtlingsstatus bzw. den Status als subsidiärer Flüchtling verweigert mit einer Feststellung, mit der sich die Politik seit Jahren schwer tut, dass es nämlich in Syrien durchaus Regionen gibt, in die man potenziell abschieben könnte. Was ändert dieses Urteil aus Ihrer Sicht an der bisherigen Praxis oder vielmehr Nichtpraxis von Abschiebungen nach Syrien?
Ich habe das Urteil mit Interesse gesehen. Das unterstützt die Haltung der Bundesregierung und auch die Haltung des Bundeskanzlers, die sehr klar ist. Ich habe öffentlich gesagt, wir werden Abschiebungen insbesondere von Straftätern nach Afghanistan, aber auch in andere Länder wie Syrien durchführen und bereiten vor, dass das auch tatsächlich geschieht. Sie verstehen sicherlich, dass wir über diese nicht ganz unkomplizierten Vorgänge nicht jeden Tag öffentlich reden. Aber wir arbeiten ganz präzise daran, dass Sie bald auch zum Beispiel berichten können über Abschiebungen, die nach Afghanistan konkret auch durchgeführt worden sind. Und im Übrigen ist es ja in solchen Fällen wie denen, über die das Gericht jetzt geurteilt hat, auch ganz offensichtlich. Da hat sich jemand als Schleuser betätigt. Der kann hier keinen Schutz haben. Und wer als Schleuser tätig ist, kann auch nach Syrien zurück, selbstverständlich.
Haben Sie mir die Nachfrage, als etliche EU-Staaten sich ja für diplomatische Beziehungen zu Syrien, also auch zum Regime von Assad, einsetzen. Sie haben sich dieser Initiative nicht angeschlossen. Passt das nicht? Ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was Sie sagen, dass Sie eben Abschiebungen durchführen wollen?
Ich finde, man sollte sich niemals kompromittieren. Und das schlagen Sie ja offensichtlich auch nicht vor. Jedenfalls schätze ich Sie nicht so ein, dass Sie so ein Mensch sind, der gerne auch unmoralische Dinge tut. Also ist es so, dass wir uns fest vorgenommen haben, dass wir solche Abschiebung, Rückführung durchführen. Das ist die Frage, die wir im Bereich der Klarheit, im Bereich von irregulärer Migration brauchen und auch in Umsetzung unserer geltenden Gesetze. Und wie die Europäische Union in Bezug auf internationale Politik ihre Beziehung zu anderen Staaten aufstellt, das kann sich nicht an dieser konkreten Teilfrage entscheiden. Aber es hält uns ja auch nicht davon ab, das Richtige zu tun und zum Beispiel zu sagen, wir wollen solche Rückführungen auch tatsächlich durchführen können. Vielleicht darf ich das bei dieser Gelegenheit und wegen Ihrer Frage kurz auch noch ausführen. Ich habe es eben schon gesagt, Deutschland wird nur dann ein wohlhabendes, reiches Land bleiben, wenn es genügend Arbeitskräfte hat. Dazu müssen wir alle mobilisieren, die hierzulande erwerbstätig sein wollen und dürfen auch niemanden damit durchkommen lassen, dass er sich einen bequemen Lenz macht. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir selbstverständlich Arbeitskräfte aus anderen Staaten brauchen, die hier gut reinpassen, die was können, die anpacken wollen, die fleißig sein wollen. Das hat uns die letzten Jahrzehnte gerettet und das kann uns auch in der Zukunft anders als andere Länder stabilisieren. Aber das alles setzt immer voraus, dass man überhaupt keine Zweifel daran lässt, dass die irreguläre Migration begrenzt werden muss, dass die Zahl derjenigen, die auf diese Weise hierher kommen, reduziert werden muss und dass wir die Verfahren in Deutschland massiv beschleunigen müssen. Und deshalb habe ich entschieden, dass wir mit dem Schlendrian und dem Aufgeben, das die letzten Jahrzehnte geprägt hat, einen Schluss machen. Denn ein bisschen hat das ja dazu geführt, dass so viele unterschiedliche Ebenen zuständig sind für die Fragen, die sich zum Beispiel mit der irregulären Migration verbinden, dass alle gedacht haben, wenn ich jetzt was mache, ändert das an der Gesamtlage eigentlich gar nichts. Und das haben wir überwunden. Es wird nicht mehr, jedenfalls überwiegend nicht mehr, mit dem Finger aufeinander, von so ein paar Sonntagsinterviews mal abgesehen, mit dem Finger aufeinander gezeigt, sondern ganz konkret geht es um die Frage Digitalisierung der Ausländerbehörden. Da sind ganz harte Prozesse mit den, ich glaube, über 600 Ausländerbehörden und den Ländern im Gange. Geht es darum, dass wir die Dauer der Verwaltungsgerichtsverfahren reduzieren. Rheinland-Pfalz unter 6 Monate, einige Länder 30, das kann dabei nicht bleiben. Alle müssen unter 6 Monate kommen. Geht es darum, dass wir das BAMF gut ausstatten, die Prozesse digitalisieren, schnelle, zügige Entscheidungen möglich machen? Geht es darum, dass wir in Europa anders zusammenarbeiten, zum Beispiel mit der GEAS-Reform? Geht es darum, dass wir mit Ländern vereinbaren, dass sie ihre Bürger zurücknehmen, indem wir einerseits legale Wege der Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt möglich machen, die wir brauchen, für die Leute, die wir haben wollen? Vielleicht darf ich diese Frage auch mal beantworten, die gestellt wird. Dürfen wir uns aussuchen, wer nach Deutschland kommt? Die Antwort lautet ja. Und dass wir gleichzeitig aber sagen, wer nicht bleiben kann, muss gehen. Offenheit und Klarheit, das gehört zusammen.
Dann ist Frau Dunz dran und im Anschluss Herr Fischer.
Ein weiter
nach hinten, ja.
Okay. Herr Bundeskanzler, Sie haben die Beschlüsse der Ampel aufgeführt und haben sie für gut befunden. Wie erklären Sie sich, dass die SPD als Volkspartei so schlecht dasteht im Moment bei Wahlen und in Umfragen, obwohl sie den Bundeskanzler stellt? Und wie sehr schmerzt Sie das auch?
Umfrageergebnisse, die nicht gut sind ein Ansporn, bessere Umfrageergebnisse erreichen zu wollen. Und deshalb ist für mich ganz klar, wir müssen durch Taten überzeugen, durch das, was wir machen, was wir gemacht haben und durch Klarheit.
Und durch
Klarheit in der Frage. Die Klarheit die wir zum Beispiel gezeigt haben, als es darum ging, in Deutschland einen Mindestlohn einzuführen und ihn zu erhöhen auf 12 Euro und dafür zu sorgen, dass er auch weiter steigt. Die Klarheit, die wir gezeigt haben, um möglich zu machen, dass Leute mit geringem Einkommen, die fleißig sind, mehr vom Netto nachbehalten, nicht nur durch steuerliche Maßnahmen, sondern auch im Sozialversicherungsrecht. Die Klarheit, die man braucht, zum Beispiel, wenn wir sagen, wir garantieren allen eine stabile Rente. Und wir wenden uns auch gegen diejenigen, die zum Beispiel die Rente für langjährig Versicherte madig machen wollen. Das ist für mich ein Punkt, über den sehr hart in Deutschland diskutiert werden muss und wo ich auch alle einlade, das zu tun. Es ist nämlich die Rente für langjährig Versicherte. 45 Jahre muss man gearbeitet haben. Einer wie ich, der studiert hat, kann diese 45 Jahre vor der gesetzlichen Regelaltersgrenze gar nicht erreichen. Und deshalb kann es doch nicht sein, dass lauter Leute, die wie ich studiert haben, politisch daherreden und beschließen, dass Leute, die mit 16 angefangen haben zu arbeiten, ein Privileg besäßen, wenn sie nach 45 Versicherungsjahren 2 Jahre früher in die Rente gehen wollen und das ohne Abschläge. Ich finde, das steht denen nach so vielen fleißigen Lebensjahren auch zu.
Eine Nachfrage. Ich hatte ja gefragt, wie Sie sich das erklären, dass die SPD so schlecht dasteht, obwohl das alles, was Sie gesagt haben, ja bekannt ist. Warum wählen die Menschen die Volkspartei SPD sehr viel weniger bei der Europawahl oder wie es Umfragen vorhersagen oder wie Sie und Ihre Parteien Umfragen taxiert werden? Wie erklären Sie sich das, dass die Sympathie für die Partei und ihren Bundeskanzler sinkt?
Meine Überzeugung ist, dass wir, wenn es wieder zu Wahlen kommt, für den Deutschen Bundestag die Sache gedreht bekommen haben werden. Das wird auch das sein, was ich die ganze Zeit vorantreibe. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass ich glaube, dass man sagen kann und sagen wird können, wir haben in Zeiten, in denen es viel Unsicherheit gegeben hat und in denen es große Gefahren gab, die auf Deutschland zugekommen sind, die richtigen Entscheidungen getroffen. Damit Deutschland eine gute Zukunft hat, muss man den Kurs, der auf die Modernisierung, auf Zusammenhalt gerichtet ist, auch entsprechend weiterführen. Und ich hoffe, dass das gelingt, alle davon zu überzeugen. Das ist in der Demokratie so, dass man darauf hoffen darf und darum werben kann und damit auch Erfolg haben kann, wie bei der letzten Bundestagswahl.
Fischer.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich hätte 2 Nachfragen. Die eine zu der Frage der Kanzlerkandidatur, die eben schon so gut bei Ihnen angekommen ist. Es hat in dieser Woche ja eine Umfrage gegeben, nach denen nur noch 1/3 der SPD-Mitglieder finden, dass Sie der beste Kanzlerkandidat der SPD sind. Wie erklären Sie sich das? Und die andere Nachfrage zur US-Wahl. Sie haben sich ja schon lobend zu Kamala Harris geäußert. Mich würde interessieren, ob es auch etwas gibt, das Sie an Donald Trump schätzen oder vielleicht sogar bewundern.
Zunächst mal habe ich eigentlich noch nie Umfragen kommentiert, weder die guten noch die anderen. Ich weiß aber, dass die SPD sehr geschlossen hinter dem steht, was ich mache und dass wir auch als Führung sehr eng zusammenhalten. Es hat wahrscheinlich noch nie eine so geschlossene SPD gegeben wie die, die wir schon vor der Bundestagswahl miteinander aufgestellt haben. Und die hat es geschafft, in einer schwierigen Ausgangslage die letzte Bundestagswahl zu gewinnen. Und deshalb ist auch die Lehre, die Einsicht in der ganzen SPD, wir bleiben geschlossen und verfolgen unseren Kurs. Und darauf kann auch jeder festsetzen, wenn er Prognosen abgeben will, darüber, was wir machen und wie wir vorangehen. Was die Frage betrifft der amerikanischen Präsidentschaftswahl, habe ich eingangs schon gesagt, ich finde, wir sollten uns hier ein bisschen zurückhalten. Das entscheiden die Amerikanerinnen und Amerikaner. Wir sind natürlich total interessiert am Ausgang dieser Wahlen. Das ist die Supermacht. Das ist das mächtigste Land der Welt. Und was da geschieht, ist von größter Bedeutung für alle Länder der Welt und natürlich ganz besonders für die engsten Verbündeten der USA in Europa und in Deutschland. Und deshalb ist für mich klar, dass wir den transatlantischen Kurs fortsetzen müssen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, und dass das nicht davon abhängen kann, wer Präsident der Vereinigten Staaten ist. Unsere Position muss da klar sein.
Das waren im Grunde genommen schon zwei Fragen, Herr Fischer. Ich würde gerne dabei bleiben, weil die Regeln einfach für alle gelten. Ich wechsle einmal auf den von Ihnen aus gesehen rechten Block und bin bei der Kollegin genau in Ruth
Griffler.
Ja.
Zahl Riffler von news.de. Herr Scholz, vor 2 Monaten sagten Sie, ohne Pressefreiheit gibt es keine Demokratie. Innenministerin Faeser hat nun das rechtsextreme Medium Compact durch das Vereinsrecht verboten. Viele Juristen und Journalisten in Deutschland aus jeglichen Lager sehen dies als Zensur oder als Gefahr für die Pressefreiheit. Der renommierte Staatsrechtler Volker Böhme-Nestler meint sogar, Nancy Faeser umgeht mit diesem Trick die Pressefreiheit bei einem regierungskritischen Medium. Geehrter Herr Bundeskanzler, deshalb die Frage, sind extreme Meinungen in Deutschland nun etwa nicht mehr erlaubt?
Zunächst mal unterstreiche ich, was Sie eingangs gesagt haben. Die Pressefreiheit ist für die Demokratie in Deutschland von allergrößter Bedeutung und Sie werden mich immer als großen Vorkämpfer für die Pressefreiheit finden, und zwar ganz unabhängig davon, wie die Berichterstattung gerade so ist. Das steht allen hier im Raum und allen in der Öffentlichkeit zu, dass man sich für sie einsetzt, unabhängig davon, wie man zueinander steht. Ich glaube, das ist ganz zentral für unsere Demokratie. Das Zweite ist, es gibt natürlich Meinungen, die in Deutschland verboten sind. Die Verherrlichung des Nationalsozialismus zum Beispiel, antisemitische Aktivitäten. Es gibt auch strafbare Äußerungen. Das ist das eine Feld. Und dann gibt es natürlich rechtsstaatliche Verfahren, in denen geprüft wird, ob Organisationen mit den Gesetzen, die in Deutschland gelten, im Einklang handeln. Und das ist ja das Schöne in Deutschland. Es ist ein Rechtsstaat. Wer anderer Meinung ist, kann vor Gericht gehen. Aber wir alle können davon ausgehen, dass die Behörden, wenn sie solche Entscheidungen treffen, wie in diesem konkreten Fall, das sehr sorgfältig vorbereitet haben, alle möglichen rechtlichen Fragen geprüft haben und deshalb die Entscheidung nicht mal so eben getroffen haben, sondern aus Gründen und für sie guten Gründen.
Ich habe dazu eine Nachfrage, denn im Presserecht gibt es ja per se keine Schließung von Redaktionshäusern. Deswegen ja dieses Verbot durch ein Vereinsrecht. Und in diesem Argumentationspapier von Frau Faeser befindet sich eben nicht, dass von Compact Gewalt ausgeht. Stattdessen reiche demnach eine kämpferische, aggressive Haltung. Deswegen möchte ich Sie bitte noch mal fragen, werden nun also extreme Haltungen statt extreme Taten schon verboten? Und ist es nicht eine Gefahr für die Meinungs- und Pressefreiheit, die ja sehr weit reicht in Deutschland tatsächlich?
Richtig, die Pressefreiheit reicht sehr weit in Deutschland. Und deshalb kann man sich auch auf das ganze rechtliche System in Deutschland verlassen, den Rechtsstaat und seine Funktionsfähigkeit. Und gleichzeitig gibt es, wie ich eben schon gesagt habe, Straftaten, die man nicht begehen darf. Und das ist etwas, was auch zu berücksichtigen ist. Und
Sie hatten Ihre
Nachfrage. Ich will das noch mal sagen. Zur Pressefreiheit gehört, dass man viel Quatsch sagen kann, aus der Sicht aller anderen, und davon dadurch nicht beeinträchtigt wird. Aber es gibt Grenzen, über die man nicht hinweggehen kann. Und wie gesagt, es gibt sehr gute rechtsstaatliche Verfahren, die all diese Fragen verhandeln.
Dann wechsle ich 2 Reihen weiter nach vorne und bin bei Herrn Schütze.
Hallo, Herr Bundeskanzler. Ich werde es noch einmal probieren mit Frau Harris, Vizepräsidentin Harris. Sie haben sie ein paar Mal erlebt in den letzten Monaten, glaube ich. Können Sie einfach sagen, wertefrei, wie Sie sie als Politikerin erlebt haben, die sozusagen im internationalen Raum tätig ist?
Ich habe mich, wie Sie zu Recht erwähnen, mehrfach mit Frau Harris getroffen, auch mit ihr sehr ausführlich gesprochen, bei verschiedenen Gelegenheiten. Und will deshalb gern wiederholen, was ich auch schon gesagt habe. Das ist eine kompetente und erfahrene Politikerin, die genau weiß, was sie tut und sehr klare Vorstellungen hat von der Rolle ihres Landes, von den Entwicklungen in der Welt, auch von den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und sie macht das auch sehr aus sich heraus. Ich führe ja viele Gespräche, auch vertraulich. Und für mich ist immer wichtig, einen Eindruck zu bekommen, ob jemand das da sagt, was ihm vorbereitet worden ist, oder ob es ein Gespräch gibt, wo man jetzt eigenständig seine Ansichten vorträgt und das auch in einem gewissen Austausch miteinander vorangetrieben werden kann. Und diesen Eindruck hatte ich. Die weiß, was sie will und was sie kann.
Dann bin ich bei Herrn Schmiese und im Anschluss bei Herrn Tiede.
Herr Bundeskanzler, das ist ja hier traditionell auch sozusagen eine Bilanzierung eines Regierungsjahres, Ihres dritten. Wo würden Sie im Rückblick sagen, war Ihr größter Erfolg und Ihr größter Misserfolg in dem zurückliegenden Jahr?
Ja, zum Jahreswechsel sind wir herausgefordert worden mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die wir ja jetzt in allen 16 Ländern nach und nach alle merken, ja weitreichende Aussagen getroffen hat über das konkrete Thema hinaus, das da öffentlich verhandelt worden ist. Ich bin ganz froh, dass wir es dann aber geschafft haben, ich glaube fast unerwartet von vielen, einen Haushalt auf den Weg zu bringen und auch beschlossen zu bekommen und dass wir das jetzt auch fortgesetzt haben mit dem Haushaltsentwurf. Und noch mehr bin ich froh darüber, dass wir mit dem Entwurf des Haushalts, den die Bundesregierung an das Parlament geleitet hat, im Prinzip vermieden haben, einen schlimmen Fehler zu machen, Sachen gegeneinander auszuspielen. Wir leben gerade in Zeiten, wo ich das Gefühl habe, dass die Diskussion, die man so als Nullsummendenken begreifen kann, um sich greift. Nicht nur in Deutschland, über Europa, in den USA ist das auch ein zentrales Thema. Alle denken, wenn der eine was kriegt oder man für das was ausgibt, dann gibt's für diese Sache, die mir wichtig ist, weniger. Natürlich muss man mit seinem Geld auskommen, das ist auch richtig. Aber es darf nicht so eine im Prinzip ja doch wenig zuversichtliche Haltung die Politik bestimmen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir Wachstumsprozesse initiieren können. Wir müssen davon ausgehen, dass wir ein besseres Leben erreichen können und dass wir darüber auch gemeinsam mehr bekommen. Und dass wir nicht alle nur einen Kuchen haben, der immer groß, gleich groß bleibt, egal wie die Jahre vor sich weitergehen, sondern dass wir es besser hinbekommen können durch das, was wir machen. Und das ist mit den Entscheidungen jetzt verbunden. Wir haben es geschafft, eine Wachstumsinitiative für mehr Arbeitsplätze, für technologische Modernisierung auf den Weg zu bringen. Wir haben es geschafft, dass wir investieren können in unsere Infrastruktur und das auch in umfassendem Maße. Wir haben es geschafft, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt weiter vorangebracht werden kann und der Sozialstaat die Demokratie in Deutschland weiter stabil hält und die Lebensperspektiven so vieler Bürgerinnen und Bürger sichert, die dafür ja auch eingezahlt haben, muss man ausdrücklich sagen, und gleichzeitig neue Aufgaben bewältigen können, mehr Geld für die Bundeswehr, Unterstützung der Ukraine. Und das ist schon was in sehr rauen Zeiten.
Und der zweite Teil der Frage nach Ihrem größten Fehler in diesem Jahr.
Ich dachte, ich habe mit dem gleich begonnen. Als Problem, das uns als erstes
begegnet hat. Das lag ja dann noch weiter zurück, sozusagen, der Fehler gemacht wurde. Dann darf ich nur nachfragen, und das passt zu dem wichtigsten Bündnispartner der Supermacht USA. Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, Herr Bundeskanzler, haben direkt sich bei Donald Trump gemeldet. Von Ihnen ist das nicht bekannt. Haben Sie sich, Sie haben das auf X gepostet, dass Sie erschüttert sind über diese Tat, das Attentat. Haben Sie sich bei Donald Trump gemeldet? Und wenn nein, warum nicht?
Ich habe Beziehungen immer als Regierungschef zu den Ländern, die mit denen wir Kontakte haben. Und ansonsten pflegen wir natürlich sehr viele umfassende Kontakte in andere Länder, immer in dem gebotenen Rahmen. Zum Beispiel war ich jetzt bei dem letzten Besuch in den Vereinigten Staaten auch eingeladen, zusammen mit dem neuen britischen Premierminister und den beiden neuen NATO-Staaten Finnland und Schweden, bei dem Senat und habe mit Vertretern beider Parteien sehr ausführlich nochmal gesprochen. Übrigens eine Sache, die einen konstanten Dialog beinhaltet. Und selbstverständlich gibt es im Rahmen der Tatsache, dass man als Regierungschef mit Regierungen zu kommunizieren hat, immer auch die Möglichkeit zu Kontakten, die daneben stattfinden. Die dürfen nur durch die Tatsache, dass ich mit Regierungen zu handeln habe, nicht in Frage stellen. Aber es gibt immer die Möglichkeit, das fortzusetzen. Und im Übrigen kenne ich den früheren Präsidenten Trump ja auch aus anderen Begegnungen aus der Vergangenheit. Und das werden wir auch fortsetzen, übrigens egal, wie es da weitergeht in den USA.
Herr Thiede und im Anschluss Frau Lacerda.
Peter Thiede von der BILD. Herr Bundeskanzler, zur Migrationspolitik. Sie haben eben gesagt, wir müssen uns aussuchen können, wer zu uns kommt. Die Realität ist eine andere. Sie haben im Oktober 23 auch gesagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Auch da ist die Realität offenkundig noch eine andere. Frage an Sie, wann wird es in diesen beiden Fällen soweit sein? Also wann wird Deutschland soweit sein, dass man sich tatsächlich aussuchen kann, wer zu uns kommt, und zwar in der Mehrheit? Und wann wird es soweit sein, dass wir auch im großen Stil abschieben? Und was bedeutet das dann zahlenmäßig?
Schönen Dank für die Frage, ausdrücklich. Und ich will deshalb nochmal zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. und ich meine es sehr parteiübergreifend, bevor ich Kanzler wurde, wurde über die Frage, wie geht man um mit dem Management der irregulären Migration, überwiegend öffentlich geredet und wenig praktisch gehandelt. Was wir jetzt geändert haben, worauf ich bestanden habe, ist, dass praktisch was getan wird. Dazu muss man Gesetze ändern. Wir haben zum Beispiel ein Jahr lang mit den Ländern sehr viele konkrete Gesetzesveränderungen, die zum Beispiel Rückführung leichter machen, verhandelt und setzen die jetzt um. Deshalb sehen wir jetzt eine Steigerung von 30% bei den Rückführungen, bei den Abschiebungen. Das ist gewollt und das soll auch so weitergehen. Deshalb haben wir zum Beispiel ganz praktisch entschieden, Grenzkontrollen zu machen. Deshalb haben wir ganz praktisch uns dafür eingesetzt, dass jetzt die Verwaltungsabläufe in den über 600 Ausländerbehörden, die ja für die Abschiebung zuständig sind, digitalisiert werden. Deshalb unterstützen wir die mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und deshalb haben wir aufgeräumt mit der Idee, dass es alles gar nichts nutzt, weil egal, was man macht, am Ende bleibt das immer eine unlösbare Aufgabe. Das ist die eigentliche Veränderung. Und an der werden wir weitermachen. Weil ich glaube, wenn die Verfahren schneller sind und es schneller durch ist, dann gibt es weniger Verfestigung, wo dann man auch nicht mehr weiß, wie es geht. Wenn wir mit anderen Regierungen ganz offen über alle Fragen reden, immer wieder, dann ist das auch möglich. Wir müssen also, haben wir gemacht, die Ministerin und auch ich, mit Regierung gesprochen über die Frage, wie ihr Visaregime ist. Wenn bei Ihnen ganz legal Leute einreisen in den Flughafen und sich dann irgendwo bei einem Schleuser melden, wenn sie den Flughafen verlassen haben, um dann sich über irgendeine Route nach Deutschland zu begeben. Das sind also die Punkte. Und deshalb können Sie sicher sein, anders als früher haben wir diese Aufgabe angepackt und werden damit auch nicht wieder aufhören und werden deshalb auch konstant bessere Ergebnisse erzielen. Das ist auch notwendig für unser Land und dazu bekenne ich mich. Ich glaube, das gilt ja für Planungsbeschleunigung als Thema, über das wir vielleicht nachher noch eine Gelegenheit haben, ein bisschen zu reden. Aber auch für diese Sache, dadurch, dass es im föderalen Staat so viele gibt, die zuständig sind, gibt es dann irgendwie irgendwann auch gar keinen mehr, der zuständig ist, also im Realen. Und das muss man ändern, indem man sich unterhakt. Und den Prozess haben wir, glaube ich, erreicht. Und deshalb werden die Fortschritte auch größer sein. Ich gucke mir jeden Tag an, wie viele Ukrainer sind nacherfasst worden. Ich guck mir ständig an, wie ist das mit den Rückführungen. Ich gucke mir an, wo sind die Zuflusszahlen aus verschiedenen Ländern. Ich gucke mir an, wie beschleunigen sich die Verfahren beim BAMF, bei den verschiedenen Ländern. Gibt es genug Abschiebehaftplätze? Welche Länder müssen noch welche bauen? Was können wir machen, damit das alles funktioniert? Und ich glaube, das ist genau das Richtige. Nicht nur übereinander meckern, sondern handeln. Und das soll meine Devise sein.
Dann Frau Lacerda und im Anschluss ist Herr Sentivani dran. Herr Thiele, das waren genau genommen drei Fragen versteckt in einer. Deswegen würde ich jetzt gerne weitermachen im Sinne der Fairness und Frau Lacerda ist dran.
Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, die BMZ-Ministerin Svenja Schulze ist jetzt gerade in diesem Moment in Brasilien, in Rio de Janeiro, bei dem G20-Entwicklungsministerinnen-Treffen. Und unter der G20-Präsidentschaft von Brasilien hat Lula da Silva eben die Agenda gegen Hunger und gegen Armut direkt als Agendapunkt gesetzt. Und darunter, unter diesem Themenkomplex, geht auch der Vorschlag des brasilianischen Finanzministers, Superreiche zu besteuern. Wie viel Überzeugungsarbeit werden Sie in Ihrem Bundeskabinett bei dem Finanzminister haben, um ihn davon zu überzeugen, dass das diese globale Allianz, das Vorhaben der globalen Allianz eine gute Sache ist? Und weil er bekannt dafür ist, dass er eine Aversion gegen Steuererhöhung hat.
Klar ist er da bekannt. Auch manche Steuerpflichtige finden es nicht jeden Tag super. Aber unabhängig von dieser Frage, das ist ja die Thematisierung einer großen Herausforderung, vor der die Weltgemeinschaft steht, durch das, was die brasilianische Politik dort ins Gespräch gebracht hat. Allerdings glaube ich, vermutet auch in Brasilien wahrscheinlich niemand, dass es darüber eine internationale Verständigung in der nächsten Zeit geben wird.
Was bringen Sie dann im Gepäck bei dem G20-Staatschefstreffen im November nach Rio de Janeiro? Was bringen Sie dann im Gepäck aus deutscher Sicht?
Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass wir eine neue Politik entwickeln, eine neue Nord-Süd-Politik, dass wir versuchen, auf Augenhöhe mit den Staaten auch des globalen Südens zu reden. Das hat auch gut funktioniert und das werden wir auch kontinuierlich weitermachen. Im Augenblick sind die alle noch sehr fixiert auf die USA, auf China, auf Russland und irgendwie die EU. Aber das wird sich ja ändern. Es wird sehr zügig und gibt jetzt schon mächtige Staaten, die neu auf die Weltbühne treten. Und da ist es richtig, dass wir jetzt miteinander gut kooperieren. Brasilien ist so ein Land, Südafrika, Nigeria wird es sicherlich sein. Wir sehen Indonesien und Indien. Und man könnte noch viele, viele weitere Staaten nennen, die Player sein werden, Mitspieler in dem, wo es beredet wird über die Zukunft der Welt. Und wenn Deutschland und Europa einen Beitrag dazu leisten können, dass das fairer zugeht, jetzt, dann werden wir auch davon profitieren, wenn viele dieser Länder noch an Bedeutung gewonnen haben werden in 10, 20 Jahren, weil wir das lange und auch mit einer gewissen Konsistenz vorangetrieben haben. Und das ist unsere Politik.
Das war schon eine Nachfrage. Herr Santivani und im Anschluss Frau Lehmann.
Herr Bundeskanzler, wie weit beschäftigt Sie noch die Frage, dass im Bundeshaushalt 25 ja noch ein milliardenschweres Loch klafft? Und was passiert eigentlich, wenn die Prüfung, die Ihr Finanzminister angeregt hat, ob die vom Kanzleramt vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich verfassungsrechtlich umsetzbar sind, wenn diese Prüfung zu einem negativen Ergebnis kommt? Danke.
Der Haushalt ist gemeinsam von der Regierung beschlossen worden und natürlich besonders getragen worden vom Bundeskanzler, vom Finanzminister und auch vom Wirtschaftsminister. Und dazu zählt auch, dass wir bestimmte Aufträge gemeinsam formuliert haben, um zusätzliche Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da entlang es auch schaffen werden, die Probleme, die sich uns stellen, zu lösen. Erstmal ist es überhaupt bemerkenswert, dass wir so weit gekommen sind. Und deshalb habe ich darauf bestanden, dass wir uns so lange unterhalten, bis es ein Ergebnis gibt. Und dieses Ergebnis ist erzielt worden. Das war mein Ziel als Kanzler und das hat geklappt.
Aber noch gibt es ja Löcher, wenn ich das als Nachfrage
nachschiebe. Erstmal ist das ein Haushalt, den die Bundesregierung beschlossen hat, in dem es alle Positionen ordentlich verbucht sind. Und wir haben weitere Aufgaben, die wir lösen wollen. Und das haben wir nicht gemacht aus DAFKE, sondern weil wir sie für lösbar halten. Gemeinsam, alle.
Frau Lehmann, da sehe ich jetzt das Mikro nicht. Ist es schwarz oder weiß? Nee, ist es weiß.
Ja, jetzt
genau,
jetzt
und im Anschluss ist Frau Rose dran, eine Reihe weiter vorne.
Genau, also hinter den großen Herren. Herr Scholz, Sie haben gesagt, Sie wollen die Stimmung gedreht bekommen. Müssten Sie dazu nicht Ihre Politik auch besser erklären? Beispiel jetzt auch Mittelstreckenraketen, um nochmal darauf zurückzukommen. Offenbar hat ja Herr Mützenich nicht ganz nachvollziehen können, welches Ihre Gründe waren. Er sagte, die NATO verfüge bereits über eine umfassende gestufte Abschreckungsfähigkeit. Also er sieht keine Gründe, da noch weiter aufzustocken. Sie haben jetzt die Gelegenheit, noch mal zu erklären, warum Sie da anderer Meinung sind und warum solche Waffen allein in Deutschland stationiert werden sollen.
Also ich habe, wie ja einige von Ihnen auch schon öfter mal geschrieben oder berichtet haben, doch schon sehr viel öffentlich die Politik, die ich mache, vertreten. Jetzt, wo man sieht, wie wir bestimmte Entscheidungen auf den Weg gebracht haben, was Modernisierung unserer Volkswirtschaft, Tempo und Ähnliches betrifft, glaube ich, wird das auch einfacher gelingen, weil wenn alles noch offen ist und nicht bereits das meiste entschieden ist, ist das viel komplizierter. Und ansonsten setze ich mich gerne oft hier hin und erkläre alle Sachen und bin deshalb auch dankbar nochmal für die Frage. Wir brauchen mehr Schutz durch eine ausreichend ausgerüstete Bundeswehr und eine gut aufgestellte NATO. Bei der wird es so sein, dass Landes- und Bündnisverteidigung eine neue Rolle spielt, anders als in den vielen Jahren nach 1990, wo viele gedacht hatten, das Wichtigste, was man können muss, sind Out-of-Area-Einsätze irgendwo weit weg von Europa. Aus Gründen, auch das müssen wir unverändert können, aber wir müssen, das lehrt uns ja spätestens der Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen haben, immer in der Lage sein, unser Territorium, das der NATO, das Deutschlands zu verteidigen. So stellen wir die Bundeswehr auf. Und neben dem, was wir mit Panzern machen, mit einer besseren Logistik, mit der Frage der Entwicklung von Infrastrukturen, die man braucht, um die Verteidigung wirklich organisieren zu können, neben der Brigade in Litauen, neben dem höheren Schutz der Ostflanke, neben mehr in der Ostsee an Aktivitäten, die wir entfalten und der Koordinierung von NATO-Aktivitäten, gehört dazu die Luftverteidigung. Die ist, wie man ja am Ausmustern des Flakpanzers Gepard vor vielen Jahrzehnten gesehen hat, sträflich vernachlässigt worden. Die bauen wir neu auf mit der European Sky Shield Initiative, an der wir viele beteiligen. Nochmal Arrow 3, das Patriot-System, Iris-T und die Sky Ranger. Und das machen wir nicht nur für uns, sondern mit anderen zusammen. Aber ganz klar ist, man kann nicht alles durch Verteidigung machen, sondern man muss andere davon abhalten, dass sie einen angreifen. Ich bin ein entschiedener Gegner der Auffassung, dass Deutschland Atomwaffen braucht. Das ist mit mir nicht zu machen und halte ich für völlig absurd. Aber das bedeutet natürlich, dass wir dann erst recht in der Lage sein müssen, über konventionelle Wirkmittel zu verfügen, die andere davon abhalten, uns anzugreifen.
Kurze Nachfrage. Also hat Herr Mützen nicht Unrecht damit, wenn er sagt, dass die NATO bereits über umfassende und gestufte Abschreckungsmöglichkeiten verfügt?
Gott sei Dank verfügt die NATO auch bereits über eine sehr umfassende Fähigkeit, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Alles zusammen wenden wir, glaube ich, mehr auf als zum Beispiel Russland für Verteidigung, wenn man das richtig rechnet. Wir kommen aber jetzt in die Notwendigkeit, das neu auszurichten, neu aufzustellen, damit es der veränderten Bedrohungslage gerecht wird. Ich habe ja mal von einer Zeitenwende gesprochen. Und die Zeitenwende liegt aus meiner Sicht darin, dass Russland einen Vertrag gekündigt hat, mehrere übrigens. Aber ich meine jetzt gar nicht die schriftlichen, sondern eine Verständigung, die existiert hat, dass zum Beispiel Grenzen mit Gewalt nicht verschoben werden. Und das bedeutet ja für uns alle, dass wir uns auf gar nichts verlassen können, sondern dass unsere eigene Kraft so groß sein muss, dass uns niemand angreift. Und deshalb werden wir mit dem, was wir haben, obwohl das schon ganz ordentlich ist, da hat Rolf Mütze nicht völlig recht, nicht auskommen, sondern müssen weitere Dinge tun. Ich komme gerne noch mal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Man kann diese Frage von vielen Seiten beleuchten und muss das auch. Aber am Ende bleibt es ja so, dass im Kern dann auch die Notwendigkeit besteht, das insgesamt stimmig zu machen. Und dazu gehören die dazu.
Unsere Türen sind offen, Herr Bundeskanzler, wenn Sie sich öfter hier hinsetzen wollen und Regierungshandeln erklären. Jetzt ist erstmal Frau Rose, dann und im Anschluss Herr Deiß. Ich glaube, es ist noch nicht an. Ich sehe die Mikros von hier leider immer sehr schlecht. Deswegen dauert es ein bisschen. Danke.
Also Anna Rose, ich bin deutsche Korrespondentin von dem amerikanischen Sender Radio Free Europe, Radio Liberty, Russian Service, da mit Sitz in Prag. Also, ich bin da. Herr Bundeskanzler, in der letzten Zeit gab es sehr viele Spekulationen über den Austausch des sogenannten Tiergartenmörders. Im letzten Fall auch in Bezug auf den in Belarus verurteilten Deutschen. Dann auch meine Kollegen und eines amerikanischen Journalisten in Russland. Unter welchen rechtlichen und politischen Voraussetzungen würden Sie im Allgemeinen, nicht auf den Einzelfall bezogen, einen Austausch eines verurteilten Mörders befürworten oder lehnen Sie dies grundsätzlich ab?
Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Deshalb möchte ich Ihnen amtsbedingt antworten, die Staatsräson verbietet, über solche Fragen zu räsonieren.
Dann bin ich bei Herrn Deiß. Das Mikro sehe ich jetzt auch wieder überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall falsch. Das ist schwarz.
Noch nicht, jetzt ist es an. Herr Bundeskanzler, Sie haben ja schon gesagt, der Haushaltsentwurf ist von den drei Ampelspitzen gemeinsam be- und entschieden worden. Ich würde Sie trotzdem gerne noch mal konkret fragen. Stimmt es, dass die Ideen für das Darlehen an Bahn- und Autobahngesellschaft von Ihnen gekommen sind?
Wir haben gemeinsam Entscheidungen getroffen und wir haben diese Fragen erörtert. Da sind viele, viele Themen miteinander besprochen worden. Und ich gehe davon aus, dass jeder andere ihm das in jedem Hintergrundgespräch auch bestätigen wird, stehe hinter jeder Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben.
Und ganz kurz noch die Nachfrage. Teilen Sie die Einschätzung von Herrn Mütze nicht, dass es ungewöhnlich ist, dass sich ein Bundeskanzler so stark einbringen muss in die Aufstellung eines Haushaltes, der eigentlich die Aufgabe des Finanzministers ist? Oder sagen Sie, in einer solchen Koalitionskonstellation geht das gar nicht anders?
Die Zeiten sind auch ungewöhnlich und wir müssen die Dinge hinbekommen. Und vielleicht darf ich das sagen, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.
Dann ist Herr Jung dran und im Anschluss Herr Detjen.
Hier hinten. Ich würde auch noch mal wissen, was zu den US-Mittelstreckenraketen. Da gibt es eine interessante Parallele in der Historie. Anfang 80er waren Sie ja selber dabei. NATO-Doppelbeschluss. Und dass die Stationierung ist ja am Ende dann doch nicht passiert, weil die Russen ihre SS-20 nicht stationiert haben. Und nach dieser historischen Erfahrung frage ich mich, was müssten die Russen denn diesmal tun, damit es nicht zu einer Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland kommt?
Finde ich eine sehr wichtige Frage, das will ich ausdrücklich unterstreichen. Deshalb habe ich vorhin ja schon darüber gesprochen, das, was uns heute passiert ist, ist der seit langer Zeit schon der Ausstieg Russlands aus dem Rüstungskontrollregime, die wir mühselig entwickelt und aufgebaut haben im Rahmen der Entspannungspolitik, wo Willy Brandt und Helmut Schmidt für uns in Deutschland eine ganz zentrale Rolle gespielt haben. Und natürlich ist das auch das große Problem, mit dem wir hier was zu tun haben. Als ich in Moskau war und an diesem ellenlangen Tisch mit Putin gesprochen habe, habe ich gesagt, was ihm vorher auch schon der amerikanische Präsident gesagt hatte, wir sind gerne bereit, über Rüstungskontrolle zu reden. Genauso wie die Frage, wo stehen welche Raketen und was passiert, alles beredbar gewesen wäre. Aber es hat alles ihn nicht interessiert. Und das ist ja jetzt kein Geheimnis, was ich ausplaudere, das hat Präsident Biden öffentlich gesagt, ich auch. Aber es hat ihn nicht interessiert, weil er unbedingt seinen lange vorbereiteten Krieg führen wollte. Das ist ja die Wahrheit. Und das ist auch das Bedrückende, weil es ja in Wahrheit ganz klassisch um Landeroberung geht, um Vergrößerung des Territoriums. Und deshalb ist jetzt das so, dass wir natürlich viel machen, wo wir uns stärken, Waffen auch beschaffen, um uns verteidigen zu können. Aber die Perspektive darf ja nie aufgegeben werden, dass die Welt auch über Rüstungskontrolle redet. Übrigens nicht nur in Europa, wo uns das unmittelbar interessiert, sondern auch an vielen anderen Stellen. Nur gegenwärtig fehlen dazu die Gegenüber. Das ist ja die Wahrheit. Sie haben sich vielleicht schon mal angucken lassen oder angeguckt, was so alles in Kaliningrad rumsteht oder was jenseits der russischen, also der östlichen Grenze der NATO in Russland aufgestellt worden ist. Das sind Dinge, die darf man nicht übersehen. Und deshalb brauchen wir die Möglichkeit der Abschreckung, auch um mal wieder in einer anderen Zeit über Rüstungskontrolle reden zu können.
Aber das war ja nicht die Frage. Ich hatte mich ja bezogen auf die Situation damals. Hat Kanzler Schmidt ja den Amerikanern diesen Doppelbeschluss abgerungen, dass es auch ein Verhandlungsangebot an die Sowjets gibt. Wie ist das denn jetzt diesmal? Also was müssten die Russen tun? Das wollen ja auch die Deutschen hier wissen, damit es nicht zu einer Stationierung von US-Mittelstreckenraketen kommt. Haben Sie nicht beantwortet?
Ja, die Frage habe ich beantwortet. Aber ich will sie auch gerne nochmal beantworten. Das Erste, was Russland tun müsste, wäre den furchtbaren Angriffskrieg gegen die Ukraine einstellen und den Versuch aufzugeben, das ganze Land erobern zu wollen. Das ist ja das, was unverändert der Fall ist. Wie zynisch der russische Präsident agiert, das kann man ja an seinem Waffenstillstandsangebot, das er vor einiger Zeit unterbreitet hat, sehen. Da hat er ja nicht nur gesagt Waffenstillstand, sondern auch noch gesagt, gib noch was ab, was noch gar nicht von seinen Truppen erobert worden ist. Das ist ja alles nicht ernst gemeint. Aber wir brauchen eine Situation, in der Russland diesen Krieg nicht mehr fortführt. Und in dem Zusammenhang wäre es das Allerbeste. Man redet auch noch gleich darüber, wie man Sicherheit in Europa gewährleisten kann. Aber das ist ja alles zurückgewiesen worden. Nochmal, vor dem Krieg war das ein Angebot, dass die NATO, dass der amerikanische Präsident, der deutsche Bundeskanzler und wie ich weiß auch der französische Präsident gemacht haben. Es ist nur alles zurückgewiesen worden, weil man ja unbedingt Krieg führen wollte.
Herr Detjen und im Anschluss Herr Lipinski.
Dankeschön. Herr Bundeskanzler, meine Frage bezieht sich nochmal auf den Nahostkonflikt. Sie haben eben, korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch verstanden habe, gebe nicht, danke. Korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch verstanden habe, haben Sie eben gesagt, dass das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs an der Haltung der Bundesregierung nichts ändert, keinen Anlass gibt, Änderungen daran vorzunehmen. Gilt das auch für die militärische Unterstützung Israels? Konkret wird die Bundesregierung im Licht dieses Gutachtens und Licht kann man nicht sagen, im Schatten des Krieges in Gaza weiter Waffen, wie im letzten Jahr unter anderem Munition, Panzerabwehrwaffen an Israel liefern?
Wir haben Israel Waffen geliefert und wir haben keine Entscheidung getroffen, das nicht mehr zu tun. Aber wir entscheiden natürlich jedes Mal im Einzelfall.
Das heißt, es bleibt weiter möglich, Israel kann damit rechnen, weiterhin Waffen von Deutschland zu bekommen?
alle, also wir haben auch nicht immer alles, was man gern von uns hätte, um es dazu zu sagen, aber unabhängig von dieser Frage, wir haben keine andere Entscheidung getroffen. Als wir haben nicht entschieden, dass wir keine Waffen liefern. Also werden wir und haben wir.
Herr Rypinski und im Anschluss Frau Konert.
Herr Bundeskanzler, bei der Bilanzfrage eben ist mir der selbstkritische Teil in Ihrer Antwort ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen wollte ich Ihnen nochmal die Chance geben.
Ich bin echt verwundert.
Ja. Aber Sie wünschen sich ja zum Beispiel von uns Medien auch, dass wir ab und zu mal konstruktiv über Ihre Politik berichten. Deswegen würde ich den Wunsch einfach mal spiegeln und sagen, vielleicht geben Sie uns nochmal die Chance, dass Sie uns einen Einblick geben, was Sie finden, was Sie hätten anders machen sollen in den vergangenen Jahren.
Ich glaube, dass es richtig war, eine Regierung zu bilden, die sich darum kümmert, die Zukunft Deutschlands in Angriff zu nehmen und den Schlendrian und den Stillstand der letzten Jahrzehnte zu überwinden. Und ich glaube, dass es auch richtig war, dass wir nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine unser Land so aufgestellt haben, dass es die Ukraine unterstützt und dass wir gleichzeitig im Rahmen unseres Bündnisses unsere eigene Verteidigungsfähigkeit stärken. Und ich glaube, dass es richtig war, dass wir deswegen nicht die Agenda, dass Deutschland zusammenhalten muss und dass diejenigen, die hart arbeiten und oft nicht genug verdienen, unterstützt werden müssen, dass wir diese Agenda, dass das besser werden muss, in unserem Land weiterverfolgen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Entscheidungen, die schwierig gewesen sind. Das Schwierigste an ihnen waren die langen Diskussionen, bis man dazu gekommen ist. Aber manche Diskussionen früherer Legislaturperioden haben auch 4 Jahre gedauert und manche haben einfach dazu geführt, dass die meisten Entscheidungen nicht getroffen worden sind, die aber hätten getroffen werden müssen. Insofern haben wir jetzt Tempo gemacht und das ist das Wichtigste, was wahrscheinlich noch 1-2 Jahrzehnte weiter wirksam sein wird.
Nachfrage vielleicht mal nach vorne gedreht. Wir nähern uns ja dem Wahlkampf. Gibt es denn noch so ein großes gemeinsames Projekt, das Sie in dieser Ampel umsetzen wollen? Und wollen Sie das einmal mit uns teilen?
Das Wichtigste ist, dass wir dafür sorgen, dass Deutschland technologisch vorne dran bleibt. Und das ist das, was wir vorbereitet haben mit der Wachstumsinitiative. Da wird auch noch viel folgen. Es kommen noch ein paar weitere Entscheidungen, die wir treffen. Alles dient dazu, es möglich zu machen, dass wir durch die Angebotspolitik, die wir entwickeln, es hinbekommen, dass in Deutschland Unternehmensansiedlung stattfinden, Modernisierung, die wir für unsere Zukunftsfähigkeit brauchen. Wir haben jetzt auch mit dem Haushalt sichergestellt, dass die starke Halbleiterindustrie in Deutschland jetzt die größte Halbleiterindustrie Europas werden wird, mit den ganzen Ansiedlungen, die da stattfinden. Nicht nur die eine, das sind ja sehr viele, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 19 Projekten in Europa, 13 in Deutschland. Und das Gleiche gilt für die unglaublich vielen, übrigens weitgehend ohne Fördermittel erfolgenden Ansiedlungsentscheidungen der Pharmaindustrie, nachdem wir mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, mit dem Medizinforschungsgesetz, mit unserer Pharmastrategie, die geradezu angelockt haben und die mir alle sagen, wir kommen, weil ihr das gemacht habt. Das ist der Grund, warum wir jetzt in Deutschland so viele Milliarden investieren. Und in der Richtung soll es auch weitergehen, dass wir dafür sorgen, dass die Dinge klappen. Wir haben noch ein paar Sachen bei Bürokratieabbau vor uns. Ein ganz großes Thema, zum Beispiel Baugesetzbuch, um viele Vorschriften abzuschaffen, damit die billigen, schnelleren Bauen im Wege stehen. Das ist aber kurz vor der Vollendung und kommt auch noch und wird zum Beispiel für das wichtige Thema Wohnen eine zentrale Rolle spielen. Großes gemeinsames Projekt, auch stabile Rente.
Ich sage jetzt einmal dazu, wir haben noch eine gute Viertelstunde. Ich habe noch mehr als 20 Fragen auf meiner Liste. Da wage ich jetzt mal die Prognose, dass wir das nicht schaffen. Deswegen bitte ich schon mal vorweg um Verständnis. Jetzt ist Frau Konert dran und im Anschluss Herr Nils.
Ich glaube hier. Ja, Herr Bundeskanzler, nach vorne geguckt. Das Thema Kindergrundsicherung.
Ich wollte gerade sagen, wir können auch noch ein bisschen weitermachen. Also ich stehe nicht gleich auf.
Wir haben noch mehr Fragen, keine Sorge. Ja. Also Herr Bundeskanzler, das Thema Kindergrundsicherung nach vorne geguckt. Sie haben ja hier beim Bundeshaushalt bei der Einigung in Aussicht gestellt, es gibt einen Kinderfreibetrag, es gibt mehr Kindergeld, es gibt mehr Geld für die Kita-Qualität, ein Kindersofortzuschlag. Aber gleichzeitig hat der Finanzminister auch klargestellt, dass es im Etat nicht vorgesehen ist, die Kindergrundsicherung und auch die Behörde eigentlich kein Thema mehr ist. Ist damit der ja ursprüngliche Idee von der Kindergrundsicherung jetzt vom Tisch und kommt das in der Legislatur jetzt gar nicht mehr?
Die Regierung, aber auch die Koalitionsparteien diskutieren gegenwärtig über erste Schritte zur Einführung der Kindergrundsicherung. Und dann auch darüber, wie man den Weg zum zweiten Schritt formuliert, der vermutlich dann nicht in dieser Legislaturperiode sich ereignen wird. Das ist etwas, was im Parlament auch intensiv stattfindet und ich glaube auch mit ganz gutem Fortschritt. Und gleichzeitig haben wir mit dem Haushaltsentwurf jetzt die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass das auch gut funktionieren kann, indem wir eben die von Ihnen beschriebenen Maßnahmen ergriffen haben. Kindergelderhöhung, Erhöhung des Kinderzuschlages. Vielleicht darf ich das hier nochmal sagen, eine meiner liebsten gesetzlichen Regelungen. Den Kinderzuschlag kriegen ja Familien, wo die Eltern arbeiten, aber wenig Geld verdienen, damit die Familie nicht wegen der Kinder arm ist. Das finde ich ziemlich gut. Und das baut ja auf die höchste Anhebung des Kindergeldes, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, in dieser Legislaturperiode. Es geht also dann entsprechend weiter. Und wir ergänzen das ja auch dadurch, dass wir es offenbar geschafft haben, mit kleinen und großen Maßnahmen die Inanspruchnahme dieses Kinderzuschlages durch erwerbstätige Eltern auszuweiten. Das ist ja eines der wichtigsten Ziele hinter der Kindergrundsicherung gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen was tun. Da gibt es eine Regelung, die ist ganz toll, aber diejenigen, die so fleißig sind und arbeiten und nicht genug Geld haben, weil da das Familieneinkommen mit den Kindern zusammen nicht reicht, die nehmen das gar nicht in Anspruch in dem Ausmaße. Das haben wir geändert. Und zwar so, dass wir mit der Erhöhung, die auch beim Kinderzuschlag kommt, über 1 Milliarde dafür veranschlagen müssen an zusätzlichen Ausgaben. Und ich finde, ein guter Erfolg bei fleißigen Familien.
Aber Nachfrage, die Idee, alles aus einer Hand, von einer Stelle, das ist jetzt vom Tisch.
Wir machen jetzt den ersten Schritt, auch weitere Digitalisierungsmaßnahmen und diese Verbesserung, über die ich eben geredet habe, einschließlich der höheren Inanspruchnahme. Und das ist die Grundlage dafür, dann auch den Weg zu finden, wie man einen zweiten Schritt geht. Und da haben natürlich alle genau mitbekommen, wie die öffentliche Diskussion gelaufen ist. Alle haben gefordert aus einer Hand. Aber dann haben auch die, die das gefordert haben, gesagt, aber nicht so aus einer Hand. Also ich kenne keine Stellungnahme, die lautete genau so. Das muss man ja doch zur Kenntnis nehmen. Da kann man ja nicht drüber hinweggehen. Und deshalb lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit und nutzen erstmal die Tatsache, dass wir die vorhandenen Systeme effizienter machen, nutzbarer machen, um dann aufbauend den ersten Schritt zu gehen und den zweiten Schritt vorzubereiten.
Dann ist Herr Niels dran.
Ja, ich weiß nicht, ob es auch eine ganze Frage ist, wenn man auf die einer Kollegin zurückkommt, aber dann könnte ich ja noch welche stellen. Nein, ernsthaft, ich komme zurück auf die Frage nach Nahost der Kollegin Jeckel. Spiegelbildlich versetzt nach Deutschland zu der Demoszene hier. Halten Sie, Herr Bundeskanzler, es für angebracht, zunehmend Menschen den Stempel antisemit oder antisemitisch aufzudrücken oder sogar straf zu verfolgen, die, sagen wir mal, auf den Punkt gebracht, demonstrieren dafür, dass das internationale Völkerrecht in der Westbank eingehalten wird, also die Blockade aufhört, die Besetzung aufhört, oder das Humanitäre im Gazastreifen, also die Menschen versorgt werden. Oder es gibt ja da zunehmend Übergriffe und sogar Strafverfolgung, wenn sowas mit Plakaten wie Free Palestine etc. in Deutschland dargeboten wird. Oder sagen Sie, in dem Zusammenhang ist diese Zone gegen Meinungsfreiheit, gegen Demofreiheit durchaus angebracht?
Das ist zwar eine Frage, aber eigentlich eine Meinungsäußerung, die Sie da untergebracht haben.
Die kann ich belegen.
Ja, aber ich wollte nur sagen, ist mir aufgefallen. Und deshalb wollte ich gerne sagen, dass ich nicht Ihrer Meinung bin. Es gibt keine Beschränkung bei den von Ihnen beschriebenen Themen, öffentlich seine Meinung zu sagen. Also, die Bundesregierung verfolgt das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Die Europäische Union, die amerikanische Regierung übrigens auch. Das heißt, wir wollen, dass es Israel gibt und einen palästinensischen Staat, der sich auf Westbank und Gaza erstreckt. Und ich habe vorhin erläutert, dass wir mit der Siedlungspolitik nicht einverstanden sind, mit Siedlergewalt uns sehr kritisch auseinandersetzen. Jeder in Deutschland kann das auch sagen. Übrigens auch nicht nur, weil auch wir der Meinung sind, sondern weil er das so sieht. Und das darf auch thematisiert werden. Das Problem ist vielleicht mehr das etc., was Sie eben angeführt haben. Und in dem etc. kommen ja Dinge vor, die dann doch antisemitisch sind oder sich gegen das Existenzrecht des Staates Israel richten. Und das in der Tat können wir hier nicht hinnehmen und wollen wir auch nicht und ich auch nicht.
Kurze Nachfrage, erlaubt die glücklicherweise vorhandene Staatsräson, dass diese Dinge auch auf Regierungsebene angesprochen werden, deutlicher vielleicht als nur mit dem Hinweis auf die Grundsätze der deutschen Außenpolitik, also die Besetzung Westbank und ähnliche Dinge, die jetzt auch Gerichte für völkerrechtswidrig etc. erachtet haben, nicht im Urteil, aber in Gutachten?
Nochmal, es gibt keine öffentliche Äußerung dieser Bundesregierung oder von mir, in der nicht auch gesagt wird, dass wir die Ausweitung von Siedlungen für kritisieren, dass wir möchten, dass wir uns kritisch geäußert haben zu illegal errichteten Siedlungen und auch zu Siedlergewalt. Das ist, erlauben Sie mir diese Bemerkung, vielleicht auch ein bisschen gefärbtes Vorurteil, das so zu unterstellen, weil wir in dieser Frage immer klar sind und auch sein wollen. Wir haben es nie so gemacht, dass wir da nicht über das ganze Problem gesprochen haben. Wir stehen an der Seite Israels, da kann Israel sich drauf verlassen. Wir haben gesagt, das Land kann sich gegen den Angriff der Hamas verteidigen und die Hamas bekämpfen und haben die anderen Dinge, die ich vorhin genannt habe, immer mitgesagt und auch in den Details.
Dann ist Herr Schmidt dran, im Anschluss Frau Beerheide und dann Herr Jessen.
Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Zum Verbrennerverbot. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte daran festhalten, mit Ausnahmen für E-Fuels. Verkehrsminister Volker Wissing hat diesen Kompromiss gelobt.
Können Sie ein bisschen direkt ans Mikro sprechen, sonst sind Sie, glaube ich, im Saal schwer zu verstehen.
Ist es auch 100% Ihre Position, dass Autos, neue Autos, die mit Benzin und Diesel fahren dürfen, können, in Europa ab 2035 nicht mehr verkauft werden dürfen? Oder müsste dieses Verbot beziehungsweise das Datum nochmal auf den Prüfstand? Und 3.300 Beschäftigte in der Meierwerft in Niedersachsen bangen um ihre Jobs und hoffen auf Unterstützung des Bundes bei der Abwendung der Pleite. Können Sie der Belegschaft dazu etwas sagen?
Dankeschön. Also was die letzte Frage betrifft, kann ich sagen, wir kümmern uns um das Thema. Ich bin da intensiv im Gespräch, auch mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten. Und meine Mitarbeiter und die der Ministerien sind auch ganz konkret immer dabei, sich ausführlich darüber zu informieren. Ich habe auch schon außerhalb Deutschlands mit den ebenfalls involvierten anderen Ländern Gespräche darüber geführt. Da ist gegenwärtig nichts entscheidungs- und spruchreif, aber das ist ein Thema, das für mich eine Top-Priorität hat. Und aus gutem Grund, denn das ist eine tolle Werft mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die machen großartige Arbeit. Und davon bin ich überzeugt, das, was sie da herstellen, wird auch in Zukunft noch gekauft und gebraucht und ist voll wettbewerbsfähig. Also eine gute Ausgangsbedingung, um etwas dafür zu tun, dass die Werft weitermachen kann. Aber wir sind dran, mehr kann man jetzt nicht sagen. Die andere Frage ist für mich so ein bisschen überraschend. Ich habe mehrfach interveniert, auch bei der Kommissionspräsidentin als Person, ich und die Präsidenten haben miteinander gesprochen, um in den letzten 2-3 Jahren durchzusetzen, dass wir die Entscheidung, die in Bezug auf 2035 von der Europäischen Union getroffen wird, ergänzen darum, dass es auch möglich ist, Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können, dann zu betreiben. Das hat viel Zeit, Kraft und auch Power gekostet, das da jeweils reinzuboxen. Und ich nehme mit einer gewissen gelassenen Zufriedenheit zur Kenntnis, dass jetzt alle das wollen. Also bis vor der Wahl hätte man unterstellen müssen, dass es einem noch passieren kann, dass dann bei der Durchführung, das sind ja technische Schritte zu gehen, damit das möglich ist, das vielleicht dann doch nicht kommt. Damit rechne ich jetzt nicht mehr. Die Sache ist jetzt im Sinne der von mir geführten Bundesregierung in Europa entschieden. Sodass wir also ab 2035 mehrere technische Möglichkeiten haben werden, Elektrofahrzeuge, von denen ja die deutsche Automobilindustrie überzeugt ist, dass sie erstklassig sind, um die Anforderungen an individuelle Mobilität zu erfüllen und dass auch die Preise immer weiter sinken werden, der technische Fortschritt noch unglaublich zunehmen wird, dann sicherlich auch in einem von uns heute nicht bekannten Ausmaßfahrzeuge, die mit Wasserstoff betrieben werden. Aber auch diese Möglichkeiten schaffen wir ja. Das ist ja nicht eine Technologie, die wir nicht unterstützen. Die muss sich nur am Markt durchsetzen. Das hat nicht ganz geklappt bisher, aber das ist verfrüht, zu sagen, das wird nicht eine Rolle spielen. Die Firma Bosch, habe ich gesehen, ist dort weltweit führend. Ich weiß, dass auch die Lkw-Hersteller aus Deutschland dort in ihren Verbünden dran arbeiten, das jederzeit machen zu können. Und wir arbeiten ja auch dort an der Herstellung einer Infrastruktur, wo man solche Fahrzeuge betreiben kann. Und das Gleiche gilt für E-Fuels, wo wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür in Deutschland schaffen und in Europa durchgesetzt haben, dass man sowas anbieten kann. War es ja auch, dass dann alle Fahrzeuge, die bis 2035 verkauft worden sind, weil die ja dann doch überwiegend ganz gut sind, noch 20 Jahre durch die Gegend fahren. Und auch dafür brauchen wir eine Lösung, was denn da reinkommt. Vielleicht erübrigen sich manche Diskussionen, die heute geführt werden, dann auch Stück für Stück, weil für diese Fahrzeuge ja auch im wachsenden Maße ein CO2-neutrales Angebot gewünscht wird von den Autofahrern dann zu der Zeit. Also das werden wir alles sehen, aber eigentlich sind die Weichen gestellt. Und wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, ich habe durchgesetzt, dass wir 2030 ein Stromnetz haben, das 15 Millionen Fahrzeuge verkraften kann und auch noch eine bestimmte Anzahl von Elektro-Trucks. Wir bauen die Infrastruktur aus. Wir haben dafür gesorgt, dass es innerhalb von 5 Jahren an fast allen Tankstellen Schnellladesäulen geben wird, neben vielen Orten, die neu dazukommen, Fastfoodketten, Lebensmitteldiscounter, zu Hause. Also es ist ja anders mit der Elektromobilität als mit dem Pkw, der Diesel oder Benzin haben will. Da gibt es ja andere Möglichkeiten. Und dadurch haben wir den Rahmen geschaffen, dass man drauf setzen kann. Und wenn ich das so richtig sehe, werden die Autos, die die deutschen Automobilhersteller entwickeln mit Elektromobilität, die sind jetzt schon Weltspitze, aber sie werden noch mal richtig einen Boost machen mit den Entwicklungen, die allen bekannt sind und jetzt demnächst auf dem Markt für alle sogar zu bezahlbareren Preisen verfügbar sein werden. Sehr freue ich mich über die billigen Elektroautos, die jetzt kommen sollen.
Frau Beerheide.
Ja, Herr Bundeskanzler, hier in der Mitte. Die Sozialversicherungsbeiträge wie die Krankenkassenbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge steigen ja immer weiter an. Welche Pläne haben Sie, dass die Versicherten nicht weiter belastet werden, gerade besonders mit dem Blick auf die anstehende Krankenhausreform sowie auch auf die Pflegereform, die Sie auch selbst angemahnt haben?
Ja, die erste Antwort ist, wir müssen immer für ein konstant hohes Beschäftigungsniveau in Deutschland sorgen. Also ich habe schon von den 46 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland gesprochen. Wir müssen die Zahl hochhalten, insbesondere auch derjenigen, die Sozialversicherungsbeiträge zahlen, weil das die Finanzierungsstabilität unseres Wohlfahrtsstaates, unserer sozialen Sicherungssysteme garantiert. Auch diese Bemerkung nochmal, bei der Rente zum Beispiel handelt es sich ja um etwas, wo Leute Beiträge gezahlt haben. Das, was ihnen daraus zusteht, ist durch die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes geschützt. Manchmal klingen einige Leute, die sich öffentlich äußern, so, als ob das eine karitative Tat wäre, dass man eine Rente kriegt. Nee, das sind Eigentumsansprüche, die die Bürgerinnen und Bürger haben, für die sie eingezahlt haben. Das dürfte man nicht mal einfach so verändern, wie einige flott drüber reden. Und deshalb bin ich auch gegen die Rentenkürzungspläne der CDU-CSU, die mit der weiteren Anhebung des Renteneintrittsalters sich gegen Millionen Rentnerinnen und Rentner und viele heute 17-Jährige aussprechen, die die Jahrzehnte lang einzahlen sollen und dann nicht kriegen, wofür sie eingezahlt haben. Also stabiles Rentenniveau, großes Thema, hohe Zahl der Beitragszahler auch. Bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung müssen wir darüber hinaus alles machen, was man an Effizienzgewinn zustande bringen kann. Und das ist das große Thema der Krankenhausreform. Wie können wir sicherstellen, dass jeder Patient immer die beste medizinische Behandlung bekommt? Wie können wir sicherstellen, dass nicht die Notfallambulanzen überlastet werden mit Fällen, die gar nichts mit Notfall zu tun haben, einfach weil das Angebot für eine ambulante Betreuung, auch wenn die Arztpraxen zu sind, nicht genug ausgebaut ist? Da wird es jetzt eine enge Kooperation zwischen Krankenhäusern und ambulanten Praxen der Kassenärztlichen Vereinigungen geben. Und dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Wirtschaftlichkeitsreserven der Krankenhäuser genutzt werden. Mit der Krankenhausreform sorgen wir dafür, dass es eine hohe Zahl von Krankenhäusern in Deutschland geben wird, die die Vorortversorgung gewährleisten, eine hohe Zahl von Spitzenkrankenhäusern, die erstklassige Medizin gewährleisten können und auch mit mehr finanzieller Effizienz das ganze System betrieben werden kann.
Noch eine Nachfrage. Die Krankenkassenbeiträge werden im Wahljahr steigen, definitiv. Welche Pläne sind da? Das war meine Frage eigentlich eher, was Sie dagegen tun wollen, dass sie nicht so sehr steigen.
Ja, das Wichtigste ist immer alle Effizienzreserven nutzen. Aber was für mich nicht in Frage kommt, sage ich ganz klar, Leistungskürzungen für die Versicherten. Also das ist eine schlechte Nummer, mit der bin ich nicht einverstanden.
Dann Herr Jessen und im Anschluss Herr Lange.
Hier auf den Hinterbänken. Herr Bundeskanzler, Ihre mehrfache Erwähnung des IGH-Gutachtens lassen vermuten, dass der gelernte Jurist Olaf Scholz vielleicht selbst mal in die 80 Seiten reingeguckt hat. Darin wird ja nicht nur gesagt, dass die Siedlungspolitik auf der Westbank abstrakt völkerrechtswidrig sei, sondern Israel wird vorgeworfen, de facto Annexion palästinensischen Gebietes zu betreiben. Es wird Israel vorgeworfen, ein diskriminierendes Regime zu errichten. Und es wird gefordert, dass Israel die Besatzung sofort ohne jegliche Verhandlung beendet. So deutlich hat sich der IGH vorher nie positioniert. Inwiefern gehen diese Rechtsauffassungen in die deutsche Außenpolitik ein zukünftig?
Das ist ein Gutachten, wie Sie richtig erwähnt haben, und die Politik der Bundesregierung habe ich beschrieben. Wir verfolgen, dass es eine Perspektive für zwei Staaten nebeneinander gibt, Israel und ein palästinensischer Staat in dem Westjordanland und Gaza. Und diese Zwei-Staaten-Lösung als Perspektive ist, glaube ich, dringend geboten. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir bei jeder Gelegenheit das deutlich machen.
Das Gutachten, das eben doch eine Rechtsauffassung zum Ausdruck bringt, formuliert Erwartungen an dritte Staaten, zu denen auch Deutschland gehört. Diese hätten alles zu unterlassen, was die israelische widerrechtliche Politik auf der Westbank unterstützt, explizit auch Handel zu unterbinden, der mit Produkten und Bodenschätzen der Westbank betrieben wird. Was tut Deutschland da konkret über die bestehende zum Beispiel Kennzeichnungspflicht von auf der Westbank erzeugten Produkten hinaus, um dieser Rechtsauffassung und Erwartung des IGH gerecht zu werden?
Eine von mir geführte Regierung wird keinen Boykott von Gütern, Dienstleistungen und Waren aus Israel unterstützen. Ehrlicherweise finde ich solche Forderungen auch eklig.
Es ist 14 Uhr. Ich würde jetzt mal einfach 5 Fragen noch dran nehmen und dann mal auf die Uhr gucken. Dann ist Herr Lange dran.
Ja, jetzt, danke.
Genau, ich hätte, und im Anschluss Frau Kapsell.
Herr Bundeskanzler, auch ein wenig in eigener Sache vielleicht eine Frage zur Zustellförderung, also Förderung von Zeitungen in der Fläche. Frau Roth hat mitteilen lassen, dass es erneut auch im kommenden Haushalt dafür kein Geld gibt. Damit wird eine Zusage im Koalitionsvertrag nicht eingehalten. Wenn man jetzt die Zustellförderung nimmt in die große Klammer Meinungsfreiheit, Pressevielfalt, Zusammenhalt der Gesellschaft, den Sie selber angesprochen haben, hätte ich gern gewusst, warum die Regierung diese Zusage im Koalitionsvertrag nicht einhält. Danke.
Also im Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, was wir anpacken wollen. Dass wir mit dem Thema uns beschäftigen, steht da in der Tat drin, aus gutem Grund. Wie die Haushaltslage ist, haben wir hier ja schon mehrfach erörtert. Einige haben sehr kritisch nachgefragt, auch aus vertretbaren, richtigen Gründen. Vielleicht ist das auch fast die halbe Antwort auf Ihre Fragen.
Dürfte ich noch einen kurzen Zusatz. Die Medienvielfalt hat ja erkennbar zugenommen. Sie sind auf TikTok unterwegs. Hat diese Zunahme der Medienvielfalt dem politischen Diskurs eher geschadet oder nützt sie?
Ich glaube, beides ist der Fall. Will aber gar nicht verhehlen, dass sich die sozialen Medien und die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten, nicht jede einzelne, damit es kein Missverständnis gibt, eher als Bereicherung empfinde und als eine gute Sache. Aber wie mit allem, was neu ist, muss man damit umgehen lernen. Vielleicht darf ich ein etwas abwegiges Beispiel wählen. Ich habe mal einen Film gesehen, eine Ausstellung gesehen in Hamburg, wie das Auto in die Stadt kam. Weil das war ja in den 50er, 60er Jahren noch gar nicht so verbreitet wie heute. Und da hat man Bilder vom Norddeutschen Rundfunk gesehen, wie die Leute über die Straßen gehen, als gäbe es keine Autos und alle sind irgendwie durcheinander gelaufen und dann wurde an den Bahnhöfen die Verkehrstoten der Woche veröffentlicht. Das war ganz furchtbar. Dann kam der siebte Sinn und wir haben gelernt, mit dem Straßenverkehr umzugehen und das viel besser zu machen. Und vieles andere haben wir unternommen. So ein bisschen müssen wir das jetzt auch machen. Und eine Sache, weil ich meine, es wird zu Recht nach staatlichen Handlungsmöglichkeiten gerufen, dass da keine, dass man was stoppen darf, wenn da Straftaten begangen werden, wenn da diskriminiert wird, wenn da alle furchtbaren Dinge passieren und dass wir auch erwarten dürfen, dass die Betreiber da Verantwortung übernehmen. Und Europa hat ganz gute Gesetzgebung, wir setzen das durch. Aber eins brauchen wir als Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen einfach das, was wir schon immer konnten, wenn jemand Tünkram erzählt, auch weiter können. Wir müssen sagen, das ist Tünkram. Hey Lücht, das ist Quatsch. Das kann man doch nicht einfach, das müssen wir können. Jeden Tag steht man unter Leuten, die erzählen waren und man denkt, was hat der heute Morgen gegessen? Also das ist ehrlicherweise auch im Internet so. Und das werden wir nicht abstellen können. Da müssen wir so eine innere Robustheit entwickeln, zu sagen, lass die reden, alles Quatsch.
Dann ist Frau Klapsell dran, da sehe ich jetzt wieder überhaupt nicht. Weiß es, oder? Ja.
Genau. Herr Scholz, wir hatten oder Sie hatten gerade schon viel über irreguläre Migration gesprochen. Nun ist es aber auch so, dass das Resettlement-Programm, also der Etat dafür, man sieht mich so schlecht, sind hier hin, eingedampft wird, ich glaube um fast 90%. Können Sie das mal erklären? Sind wir so von Migration belastet, dass wir nicht mal mehr die besonders Schutzbedürftigen aufnehmen können?
Wir haben immer alle Aufgaben gleichzeitig, müssen sie aber ein bisschen austarieren mit den Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Und ich will ausdrücklich sagen, die Zahl derjenigen, die irregulär nach Deutschland gekommen sind im letzten und vorletzten Jahr, ist zu hoch. Wir haben die Zahlen heruntergekriegt und wir wollen sie weiter herunterkriegen. Und das spielt jetzt erstmal für Deutschland die zentrale Rolle. Wir werden deshalb nicht aus solchen Sachen aussteigen, aber sie sind natürlich nicht im Mittelpunkt. Sondern im Mittelpunkt ist, dass wir die Zahl derjenigen, die unberechtigterweise in Deutschland Aufenthaltsansprüche geltend machen, reduzieren. Das brauchen wir, um die Erwerbsmigration zu schützen. Das brauchen wir, um die echten Flüchtlinge zu schützen.
Kurze Nachfrage dazu. Zu dem Etat gehört auch das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Da gab es anscheinend so ein bisschen Uneinigkeit, wie es damit weitergehen soll. Können Sie dazu was sagen? Wird das weitergehen?
Dazu gibt es keine prinzipielle Entscheidung, aber wir müssen natürlich immer gucken. Und im Übrigen ist es ja im Augenblick auch nicht ganz einfach, dass da jemand ausreist. Wie die Verhältnisse dort sind, ist ja, glaube ich, allseits bekannt. Insofern reden wir auch manchmal über Dinge, die gar nicht praktisch sind.
Dann würde ich jetzt weitermachen bei Herrn Steiner, dann Herr Peter und dann Herr Delfs.
Hier hinten. Ja. Herr Scholz, Sie haben zwei Dinge angesprochen, Arbeitskräfte zu mobilisieren. Die Potenziale, die es dort noch gibt, sind auf der einen Seite die Frauen in Teilzeit in erster Linie. Da würde ich gerne wissen, was Sie denn über die Kinderbetreuungskosten hinaus noch tun können, um dort etwas zu regeln. Oder ist das alles nur Land und Kommune? Und das Zweite sind die Menschen, die bislang nicht arbeiten durften in vielen Fällen oder zu lange auf Genehmigungen gewartet haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, Christian Lindner hat es hier so erklärt, dass jetzt in Zukunft ja sehr früh auch für Asylsuchende beispielsweise die Möglichkeit bestehen soll, eine Arbeit aufzunehmen, wenn dem nicht ausdrücklich widersprochen wird. Fürchten Sie nicht, dass dadurch eine Art niedrigster Niedriglohnsektor noch entsteht und der Druck auf diejenigen, die am stärksten belastet sind, eh noch einmal steigt?
Also zunächst mal ist es in der Tat richtig. In Deutschland ist die Erwerbsquote ständig gestiegen und sie ist jetzt bei Frauen ungefähr auf dem Niveau von Skandinavien und fast so hoch wie bei den Männern. Das ist ein großer Erfolg. Allerdings ist es bei uns nicht gelungen, dass das im gleichen Ausmaße mit Vollzeit- oder fast Vollzeittätigkeit verbunden ist, wie das in Skandinavien zum Beispiel der Fall ist. Und das liegt daran, dass die Betreuungsangebote von Ländern und Kommunen für berufstätige junge Familien und ihre Kinder nicht so doll sind, wie sie sein sollten, verglichen mit anderen Ländern. Darum haben wir in den letzten Jahren und haben wir auch jetzt wieder mit dem Haushalt vorgesehen, dass wir den Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten mit dem Kita-Qualitätsgesetz weiter unterstützen, weil das eine Aufgabe ist, die zwar nicht Bundesaufgabe ist, aber wo wir ja schon finden, das muss ja überall in Deutschland mal klappen und deshalb helfen wir. Und darum haben wir eine Gesetzgebung gemacht, die den Ausbau von Ganztagsangeboten an allen Grundschulen in Deutschland ab 26 in 4 Schritten vorschreibt, sodass wir bis zum Ende des Jahrzehnts durch sind. Also das Thema Angebot zur Betreuung für Kinder ist zentral. Und vergessen wir nicht, das bedeutet auch, dass wir genügend Erzieherinnen und Erzieher ausbilden und viele Frauen und Männer für den Beruf vielleicht auch als Quereinsteiger gewinnen, damit wir genug Angebote für die Eltern haben. So, das ist das eine, was wir tun können. Gemeinsam in Deutschland. Und das zweite ist, dass wir immer dafür sorgen, dass es keinen Lohndumping gibt. Deshalb bin ich Mr. Mindestlohn. Ich habe den mehrfach in Deutschland durchgesetzt, zusammen mit meiner Partei. Und dass der sich ordentlich weiterentwickelt, das bleibt auch für die Zukunft eine zentrale Herausforderung. Ich finde, im unteren Bereich wird in Deutschland zu wenig verdient. Das schadet der Produktivität unseres Landes, dem technologischen Fortschritt, weil es ja besser wäre, man müsste gucken, ob man mit Technik Sachen erledigen kann, die man auf andere Weise sonst nicht erledigen könnte, damit man gute Löhne zahlen kann. Das ist etwas, was unverändert eine große Rolle spielt. Und alle Regeln, die wir machen in diesem Zusammenhang, was Erwerbsmigration betrifft, sind immer so strukturiert, dass genau das nicht passiert.
Als Nachfrage dazu, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu kurz gesprungen. Wenn Sie jetzt Asylsuchenden hier in relativ kurzer Zeit eine Arbeitserlaubnis zugänglich machen, dann entsteht damit natürlich ein enormer Druck auf den Arbeitsmarkt bei den Menschen, die am wenigsten um ihre Rechte, beispielsweise um einen Mindestlohn, wissen. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass es da nicht zur Katastrophe kommt am untersten Lohnsegment?
Also erstens ist das, was Sie gerade als Möglichkeit für die Zukunft beschreiben, die heutige Gesetzeslage, was wir als Ergänzung, und zwar eine geltende, wir haben das mit den bereits beschlossenen Gesetzen auf den Weg gebracht und es hat diese Auswirkung nicht, die Sie gerade beschreiben. Zweitens machen wir das jetzt so, dass wir die Verwaltungsprozesse etwas vereinfachen. Aber nochmal, durch den Mindestlohn und durch den massiv ausgebauten Zoll und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit werden wir alles Lohndumping bekämpfen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der von mir geführten Regierung. Und da werden wir über das hinaus, was ich schon als Finanzminister selber auf den Weg gebracht habe, weitere Schritte gehen, die ganz konkret und fest verabredet sind und über die übrigens ein hundertprozentiges Einvernehmen in der Bundesregierung existiert.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann Herr Peter.
Herr Bundeskanzler, ich würde gerne noch mal fragen zum Bürgergeld. Das sollte ja mal die große sozialpolitische Reform auch in dieser Legislatur sein, also neben der Kindergrundsicherung. Und Sie haben es ja schon mal nachjustiert bei den Sanktionen, jetzt wird noch mal nachjustiert. Würden Sie sagen, die Unterschiede zwischen Bürgergeld und dem, was man mal Hartz IV genannt hat, sind noch wahnsinnig groß? Oder ist es inzwischen, oder wenn Sie dann noch mal auch rangegangen sind, sich relativ ähnlich? Und sind Sie im Nachhinein mit dem Namen Bürgergeld immer noch glücklich?
Der Name stand ja in fast allen Wahlprogrammen fast aller Parteien, wenn ich das noch mal in Erinnerung rufen darf. Und insofern hat er ja doch vor allem eine Absicht zu sagen, dass man in einer Situation, in der man zwischen zwei Arbeitsplätzen ist und oder dass man, wo man noch keine Arbeit gefunden hat, unterstützt wird. Von denjenigen, die jetzt die Leistung bekommen, sind einige in Qualifizierungsmaßnahmen, die werden also bald da rausrutschen. Sind ein großer Teil der Leistungsbezieher, etwas über 400.000, sind Aufstocker. Also die arbeiten, die verdienen nur nicht genug. Das ist ein großes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben dann einige, die wegen der Erziehungssituation Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt tätig zu sein. Das haben wir gerade mit der Teilzeitarbeit besprochen. Das ist ein großes Thema. Und dann gibt's die anderen natürlich auch. Da muss man hinterher sein mit aktiver Arbeitsmarktpolitik für diejenigen, die sehr große Schwierigkeiten haben, vielleicht auch mal mit Angeboten für solche, wo man schon öfter dachte, die sorgen immer dafür, dass sie keinen Job kriegen. Den geben wir jetzt mal ein. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die wir haben. Und natürlich durch eine hohe Termindichte, wo man mit ihnen ständig ihre Situation bespricht und auch mit Sanktionsmöglichkeiten. Ich finde das richtig. Ich kann jede einzelne Maßnahme, die wir dort vereinbart haben, unterstreichen. Und ich finde die selber die notwendige Maßnahme. Ein bisschen was haben wir hier geerbt mit der Bürgergeldreform aus der Corona-Zeit. Das, glaube ich, ist der am wenigsten beachtete Aspekt dieser Reform, dass die meisten Regelungen, über die jetzt diskutiert werden, damals eingeführt worden sind damit langjährig selbstständig Tätige, wenn sie jetzt diese Unterstützung brauchen, es einfacher haben. So, das ist die Wahrheit. Und jetzt sorgen wir dafür, dass die Regelung aber deswegen nicht an Effizienzkriterien scheitert.
Nochmal kurz nachgefragt. Sagen Sie, der Unterschied zwischen Bürgergeld und Hartz IV ist, wenn dann jetzt nochmal rangegangen wurde, ist immer noch sehr groß? Oder ist das in Wahrheit so ähnlich, dass es auch gar nicht mehr so viele Debatten über die Unterschiede erfordern würde?
Aus meiner Sicht sollte man vor allem handeln und dafür sorgen, dass es gute Unterstützung, Betreuung und auch Vermittlungsangebote gibt, das hinter allen her ist, die Jobcenter, und sagen, komm, was kriegen wir denn hin? Aber es geht natürlich auch darum, dass der Teil der Aktivierung etwas größer geschrieben worden ist. Das finde ich richtig. Es gibt ja auch welche, die haben keine Ausbildung und da kann man mal was hinkriegen, wenn der nie einen Job kriegt, weil er keine Ausbildung hat, indem man sagt, da haben wir jetzt eine Möglichkeit einer Qualifizierung. Und diese Maßnahmen spielen eine größere Rolle. Das ist auch richtig so. Aber Ziel muss immer sein, dass alle arbeiten. Oder wie ich das jetzt vor kurzem gefragt worden bin, da hat einer berichtet von einem Gesprächspartner, der bei ihm zu Hause war als Handwerker, und der gesagt hat, ich arbeite ja fleißig, mein Bruder, also der hat über seinen eigenen Bruder geredet, der kommt nicht hoch. Und dass das den aufregt, das verstehe ich, es regt mich auch auf.
Dann Herr Delfs zum Abschluss. Ich habe das Mikro, glaube ich, noch nicht gefunden, oder? Nee, jetzt.
Ja, Bundeskanzler, wir haben noch gar nicht über China heute gesprochen, komischerweise. Das ist ja auch kein unwichtiges Land. Können Sie, konnte man in letzter Zeit ja sehen, dass sich das Verhältnis zwischen der EU und China doch deutlich abgekühlt hat mit der Prüfung der Autosubvention. Es wird auch immer klarer, dass China doch Russland aktiv unterstützt in diesem Krieg. Wie sehen Sie gerade China? Wo stehen wir da? Und müsste es nicht auch angesichts eines möglichen Wahlsiegs von Donald Trump in den USA eigentlich darum gehen, dass auch die EU und besonders auch Deutschland eigentlich ein wieder dicht, also näheres, besseres Verhältnis mit China zustande kriegt?
Ich finde, alle internationale Politik ist nur dann erfolgreich, wenn sie niemals naiv ist. Das heißt, man muss schon wissen, welche Interessen man selber hat und welche Interessen andere haben. Deutschland ist die wahrscheinlich mit globalisierteste Volkswirtschaft der Welt. Unser Geschäftsmodell ist so, dass wir bis in unzählige Mittelständler hinein den ganzen Weltmarkt bedienen mit unseren Gütern und Dienstleistungen, aber auch aus der ganzen Welt Güter und Dienstleistungen importieren, vieles als Vorprodukt für die dann von uns verkauften Sachen. Unser Geschäftsmodell ist, dass deutsche Unternehmen überall in der Welt, in Europa, aber auch anderswo Direktinvestitionen tätigen und damit ihre eigenen Handlungsfähigkeiten ausweiten. Und deshalb werden wir natürlich immer sehr dafür kämpfen müssen, dass das, was wir an freien, regelbasierten Welthandel in den letzten Jahrzehnten hatten und den Wohlstand so vieler Nationen vorangebracht hat, aber eben ganz besonders auch unserer, dass das auch in Zukunft so gilt. Für mich spielt deshalb eine Rolle, dass wir unsere Politik an vielen Stellen neu aufstellen. Ich will ein paar Punkte nennen, die dazu gehören. Erster Punkt, wir müssen die WTO wieder stark machen. Das heißt, wir müssen eine Politik verfolgen, bei der die Appellation Bodies, also die Gerichtsbarkeit der WTO, funktioniert, sodass man statt durch Zölle zu bekriegen, mit der WTO agieren kann. Zweitens brauchen wir eine Politik, das habe ich auch in China überall gesagt, in der die für China bei dem Beitritt erfolgten Special und Differentiated Treatments nicht mehr in Anspruch genommen werden. Denn China ist zwar ein Land, in dem es noch viele Arme gibt, aber es ist auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist nun mal ein bisschen ambivalent und das passt nicht mehr. Und beides zusammen könnte dazu führen, dass die WTO eine neue bedeutende Rolle spielt. Übrigens bedeutet das auch, dass die EU mehr Handelsverträge abschließen muss, mehr Freihandelsverträge. Da ist in der letzten Zeit zu wenig möglich gewesen und hat zu viel Protektionismus in manchen Köpfen eine Rolle gespielt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir bei Rohstoffpolitik eine veränderte Strategie verfolgen müssen. Die früheren Regeln waren so, dass wir wirklich in schlimmster Weise Ländern mit Rohstoffen gesagt haben, nicht mal die erste Verarbeitung, also das Mineral von den Steinen zu trennen, darf in ihren Ländern erfolgen. Das dürfen die nicht vorschreiben, sonst kriegen sie Ärger mit uns. Das muss man ändern. Denn viele Rohstoffe, die wir aus einem großen Land beziehen, kommen gar nicht aus dem großen Land, sondern sind nur auf diese Weise dahin gelangt. Und wenn wir jetzt faire Partnerschaften in aller Welt schaffen, dann kann das dazu beitragen, dass wir einen resilienteren, weniger gefährdeten Welthandel bekommen, weil wir viele Ressourcen haben. Und das Letzte, was dazu gehört, ist, dass viele Unternehmen jetzt verstanden haben, dass das, was sie in ihren Lehrbüchern früher mal gelernt hatten, das Single Sourcing soll man nicht machen, sondern Dual Sourcing oder noch mehr Quellen für bestimmte Produkte haben, zu haben, immer weiter richtig ist. Dass man nie abhängig ist, wenn es mal irgendwo eine Schwierigkeit in der Lieferkette gibt oder in den Exportmöglichkeiten oder den Handelsmöglichkeiten, die man hat. Und das haben wir sehr aktiv unterstützt. Deshalb glaube ich, dass wir so Stück für Stück, das geht ja nicht über Nacht, auch resilienter werden und die Unternehmen auch. Darum geht es ja auch bei dieser Sache. Und ansonsten ist es so, dass ich gut finde, dass die EU und China sich jetzt einigen wollen und alles dafür spricht, dass sie es werden.
Zusatz? Ich will noch eine Nachfrage stellen. Wenn Sie eben ja richtig, völlig richtig sagen, dass Deutschland so eine globalisierte Wirtschaft ist, warum sind Sie eigentlich nicht etwas vorsichtiger bei der Positionierung gegenüber Amerika und Trump, der ja möglicherweise bald Amerika regiert, wo Sie ja wirklich jedes positive Wort über Trump jetzt vermeiden, auch vorher nichts sagen wollten? Also wie sieht denn das transatlantische Verhältnis am Ende aus? Oder fürchten Sie nicht, dass Trump Ihnen das übel nimmt, wenn Sie so offenbar keine Lust darauf haben, dass der die amerikanische Wahl gewinnt?
Es sind die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, die entscheiden, wer der nächste Präsident wird und wie die Mehrheiten in den beiden Häusern des amerikanischen Kongresses sein werden. Und ich werde mit jeder Regierung in den USA gut zusammenarbeiten. Das ist meine Aufgabe, das ist die Aufgabe Deutschlands und Europas. Wir legen sehr viel Wert auf die transatlantische Beziehung. Das ist nicht nur eine Frage, die sich transaktional nach Nützlichkeitskriterien richtet, sondern da geht es auch um etwas, das uns verbindet in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit.
So, dann gibt es jetzt noch eine letzte Zugabe und ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde weitermachen und es bliebe dabei, dass ich mich bei manchen hier unbeliebt mache, weil einfach nicht alle drankommen. Ich wechsle noch einmal in die erste Reihe zu dem Kollegen hier vorne.
Vielen Dank, Daniel Sturm vom Tagesspiegel. Herr Bundeskanzler, Ihre Parteifreundin Malu Dreyer ist ja vor einigen Wochen zurückgetreten und es wurde allgemein beschrieben, dass sie ihre Nachfolge ganz gut geregelt habe, indem sie in den vergangenen Jahren immer starke und unabhängige Persönlichkeiten in ihrer Partei aufgebaut habe. Sie sind ja auch schon seit bald einem Vierteljahrhundert in Regierungsämtern und wollen ja wahrscheinlich auch nicht ewig regieren. Wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie starke und unabhängige Persönlichkeiten in der SPD aufgebaut und wen sehen Sie in der SPD, der theoretisch das Amt des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin ausüben könnte?
Also erstens bedanke ich mich dafür, dass in der SPD so viele die starke und unabhängige Persönlichkeit von Olaf Scholz gefördert haben, dass er dann Kanzlerkandidat werden konnte. Und ansonsten ist es so, dass ich ziemlich sicher bin, dass wenn das dann ansteht, irgendwann mal demnächst am Ende der nächsten oder übernächsten Legislaturperiode wir schon soweit sein werden.
So, ich sehe keine Nachfrage. Ich danke sehr herzlich, Herr Bundeskanzler, für Ihr Kommen. Danke an Regierungssprecher Steffen Hebestreit und vielen Dank für Ihre vielfältigen Fragen. Und bitte sehen Sie es mir nach, dass nicht jeder drankommen könnte. Ich beende das Ganze hier und wünsche noch einen sehr schönen Tag.